Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 266, heute mit Felix.
Ctrl-U.
Felix.
Ctrl-J.
Markus.
Ctrl-K.
Nee, das ist falsch. Wir haben bloß Ctrl-U und Ctrl-J. Du kannst nichts machen.
Und meiner einer, ich bin Ingo aus dem Lockdown und ich habe ein bisschen Schnupfen. Bestimmt Corona. Hoffentlich nicht.
Ingo, jetzt gut. Hör auf, darüber machst du keine
was?
Witze. Da kommen wir später noch zu.
Ist Schnupfen nur passiert. Nur Schnupfen. Also wenn ich ein bisschen komisch klinge, liegt es halt daran.
Dann liegt es am Ingo.
Liegt an mir, genau, dass das alles komisch klingt hier. Und wir haben eine Weile nicht gesendet, ich glaube einen Monat nicht, oder?
Ja,
wir waren irgendwie.
Wir haben doch die anderen. Wir haben doch
die anderen schicken wir ab und zu mal vor, das ist korrekt. Aber wir jetzt, wir haben einen Monat nicht gesendet. Und da die anderen irgendwie zwischendurch was gemacht haben, haben wir uns gedacht, können wir uns noch ein bisschen länger ausruhen.
Hat ja funktioniert.
Voll gut funktioniert, ja, genau.
Ja, für euch vielleicht, weil ihr nicht auf Mastodon seid, aber ich wurde auf Mastodon angepumpt, dass es ja nicht geht, dass wir so wenig produzieren.
Was, von allen drei Usern oder was war das?
Na gut, von einem einzigen User, der gesagt hat.
Ein Typ im Internet hat gesagt, so, hey, warum sendet ihr nicht mehr? Und du hast so, oh, da ist so, ja, das ganze Internet so auf uns sauer jetzt.
Tut mir echt leid, tut mir wirklich leid. Da müssen wir besser werden.
Da müssen wir,
ja. Ja. Naja, wir können ja dann nach Weihnachten vielleicht nochmal, wenn wir uns den R3C, C3R, PO.
Können wir nicht da auch da drin senden?
Nee,
doch,
keine
man
Ahnung,
müsste sich, glaube ich, dann die Zeit nehmen, mal vorzufühlen, weil bestimmt gibt es wieder so einen virtuellen Sendetisch dann jetzt.
Ist halt nicht so
ja,
cool.
Ja, aber
irgendwie.
Da können wir ja virtuell auch jetzt so senden, wie wir jetzt senden.
Das ist korrekt. Ist ja, das ist 100% richtig.
Also ich habe am 28., also am 1. Tag habe ich schon einen Live-Podcast mit den Radio Tux-Leuten. Wir können gerne den 29. oder 30. nehmen. Also ist nicht so, als hätten wir da nicht schon was vorbereitet sozusagen. Also den ersten Tag, den haben wir schon gecovert. Ja. Können wir aber vielleicht noch machen oder wir machen irgendwie, keine Ahnung,
werden wir dann auch frühzeitig ankündigen.
Frühzeitig
zwei Stunden vorher. Zwei Stunden vorher.
Wow. Da nehme ich euch aber beim Wort. Und wenn das nicht passiert, ja. So wie ich kenne, sagt zwei Minuten vorher Bescheid. Übrigens, wir senden eine Überraschung.
Genau. Ja, sonst geht es euch allen gut? Wunderschön. Oh, pff. Ja, pff.
Muss.
Willkommen im Lockdown. So, ab morgen ist wieder Lockdown. Oder ist es schon Lockdown, je nachdem. Also außer in der Schweiz, die sind ja irgendwie anders drauf.
Wir wollen Skifahren. Das unser gutes Schweizer Recht, da können wir nicht einfach in Lockdown.
Freiheit.
Das Skifahren ist ja völlig in Ordnung, aber wie macht ihr das im Lift?
Laufen
man
hoch.
Fährt auch nicht. Man fährt einfach Ski auch den Berg hoch. Das ist so einfach.
Ja, Skiroutengänger. Das ist sicherlich eine coole Sache, aber davon gibt es nicht so viele.
Tja, wenn jetzt mehr.
Und die sind alle in der Schweiz. Alle.
Alle drei.
Sind das alle Mastodon-Leute auch noch? Überlass dich das.
Ja, dass das Venn-Diagramm dafür ist, dann halt so ein Kreis, der so perfekt Überlappung hat.
Glaube ich nicht.
Weiß
aber
ich
gut.
Nicht. Können wir ja mal eine Umfrage machen. In Mastodon kann man so Umfragen machen.
Genau, wie viele Skiroutengänger wir in unseren Hörern haben.
Genau.
Die wichtigen Fragen stellen.
Unter, nicht in, hoffe ich, oder? Spitzfindigkeit, genau. Vergiss es.
Das war bestimmt sehr witzig.
Das fängt ja schon wieder super an hier. Willkommen im Chaos, willkommen im Lockdown, eure Podcast-Show hier. Und wir kommen zum Blast from the Past, würde ich sagen. Und jetzt drücken! Ctrl-U
wäre falsch gewesen, dann hätte ich verkackt. Das wäre nicht richtig gewesen. Ctrl-U darf man nur einmal drücken. Das steht oben. Das steht oben, 8 und 9. Das ist so einfach. Du liest einfach diese Liste. 9 ist der Punkt. 9.
Gut, genau.
Blast
also,
from the Past.
Wie ihr hört, heute mit Kapitelmarken.
Yep. Auch wenn ihr die nicht lesen werdet.
Ihr hört die Kapitelmarken.
Ihr hört
genau.
Kapitelmarken.
Jetzt Kapitelmarke.
Ich habe gehört, ihr habt das wunderbar in der letzten Sendung auch hinbekommen mit dem Chaptermarker.
Das ist so eine, Sache. Das könnten wir dann bei Mimimi nochmal drauf eingehen, warum dieses Python-Script, was ja überall läuft, einfach nicht läuft.
Works on my machine.
Surprise. Surprise, surprise, ja. Wie dem auch sei, wir haben hier Blast from the Past. Und zwar seit das letzte Mal, wir haben ja das letzte Mal ein bisschen ausführlicher über Meditation gesprochen. Und Flydi, der das wohl auch schon ein bisschen länger macht, hat noch 10% Happier empfohlen. Oder gesagt, er hat das benutzt und es ist wohl ganz okay. Das heißt, wenn ihr hier Alternativen wollt, das wäre was. Wobei der Flydi, den haben wir jetzt auch einfach zu Headspace migriert, von dem her.
Ja, der meinte ja, dass es vor allem auch die Abwechslung ist, dass er jetzt nach der langen Zeit bei 10% Happier froh ist oder schon cool sich anfühlt, dass man mit anderen Speakern zu machen, also mit anderen Leuten, die die Sachen einsprechen und dich motivieren möchten und so weiter. Genau, das heißt, auch an der Front scheint es zwischendurch mal gut zu sein, eine Abwechslung zu haben.
Genau. Auf jeden Fall, gute Sache kann man machen.
Was ist das überhaupt? Ihr redet darüber, als würde man das kennen, so, ja, 10% Havoc. Ja, ja.
Keine Ahnung, das ist halt wie dieses, also, ich habe nur kurz reingeschaut, ich habe es natürlich nicht selber benutzt.
Du hast doch garantiert unsere letzte Sendung nachgehört,
also,
oder?
Nein. Das ist
das Problem.
Warum sollte ich uns hören?
Dich kannst du ja nicht hören, du musst nur uns hören.
Stimmt, das ist eigentlich besser.
Dann würdest du wissen, worum es geht. Ja. Okay, so also ist es schwierig jetzt.
Okay, alles klar. Ich höre einfach die komplette Sendung nach und dann sind bestimmt die 2 Minuten Content da auch drin versteckt.
Du kannst ja kurz die Kapitelmarken überfliegen und dann findest
du. Werde ich direkt machen. Das Tool ist perfekt. Es kann alles und ihr könnt es einfach nicht benutzen. Ihr habt es einfach falsch gehalten.
Also du kannst die Sendung nachhören und dann gleich Kapitelmarken erstellen, wenn du eh schon nachhörst.
Nee,
dann kannst du das üben mit, ohne dass jemand sagt, so jetzt kommen Themen, kannst du sehen, so jetzt kommen Themen und dann kannst du Ctrl-U, Ctrl-J, Ctrl-K.
Nee, Ctrl-J, Ctrl-U ist falsch. Ctrl-U ist falsch.
Ja, kannst du das Richtige drücken. Aber vielleicht Too Long Didn't Read für die Leute, die es nicht gehört haben.
Oder Too Long Didn't Hear.
Genau. Gibt's das? Weiß ich nicht.
Ja, jetzt schon.
Jetzt schon. Können wir dann Patent anmelden oder so? Oder das zumindest markenrechtlich schützen und dann Geld verdienen?
Können wir das machen.
Also, mach das mal.
Okay, alles klar.
Es ging um Meditation und wir haben drüber gesprochen, es gibt so eine App, die heißt Headspace, die ich benutze, weil mein Arbeitgeber mir das halt bezahlt und Markus benutzt die. Und Flydi hat halt so eine andere App benutzt, die 10% Happier heißt. Und was das ist, halt so eine App, die Guided Meditation macht. Und ist halt eine Alternative, wenn man irgendwie nicht Headspace benutzen möchte. Aber ich glaube, preislich, sind die, glaube ich, auch, die geben sich auch nicht so viel, die kosten
auch nicht so viel. Wenn man noch eins mehr zum Vergleichen haben will, über 7Mind war ich auch schon mal gestolpert, die 7 ausgeschrieben, 7 und dann Mind. Sieht auch ganz cool aus, wurde mir auch, warum bin ich da eigentlich drauf gestolpert, von irgendeinem Gerät, wie auch immer, auf jeden Fall hatte ich da so einen Probemonat und so. Ja, wir haben ausprobiert, war ganz nett, aber ich bin wieder zu Headspace zurück. Aber also als Alternative zusätzlich oder als wenn man anschauen will, was es so alles gibt, ist das vielleicht auch noch einen Blick wert.
Okay, super. Okay, dann weiß ich das ja. Da kann ich mir genau was darunter vorstellen, was diese magische App tut.
Genau, magische App.
Dann kommen wir zum Debian 11 Artwork. Ist eins ausgewählt worden. Wir hatten ja in der letzten Sendung. War das letzte Sendung? Vorletzte? Irgendwann haben wir es gesagt. Ihr könnt abstimmen. Ihr habt hoffentlich alle abgestimmt und eine der Sachen ist es geworden. Könnt ihr euch angucken.
Habt ihr auch fürs Richtige abgestimmt? Das ist die Frage.
Ich habe tatsächlich, ich habe 3 ausgewählt und das war eins davon, das gewonnen hat.
Wow.
Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube, Platz 1 war es nicht, aber es war eins von denen, die ich auch ausgewählt oder die ich gewählt hatte.
Kann man noch irgendwo angucken, was die anderen gewesen wären?
Bestimmt. Das Internet ist voll. Das geht bestimmt.
Nee, einfach da jetzt auf diesem. Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, also weil hab ich nicht gesehen, da ist hinter dem Link, der, den ich hier habe, versteckt sich jetzt nur das, was ausgewählt wurde.
Mhm. Okay, na gut. Ah, da, 18 Vorschläge. Da steht das ja.
Ja, aber da kommst du halt auf einen anderen Artikel, der auch nicht alle diese 18 Bilder hat. Und da kannst du dann auf Umfrage klicken, aber die Umfrage gibt's natürlich nicht mehr.
17 akzeptierte Vorschläge sind es auf einmal noch geworden. Was passiert da, wenn man weiter drückt, ist eins weniger.
Ah, hier, aber es gibt hier, ich mache hier dann mal noch den Link
gibt's
rein.
So ein Wiki.
Mach
da mal den Link. Genau, es gibt den Wiki-Artikel.
Und da sind sie alle noch mal drin. Da kann man sich alle noch mal anschauen.
Was der Preis gewesen wäre, hätte man denn abgestimmt?
Für was man abstimmen hätte können.
Genau. War gut. Definitiv eins von den besseren.
So. Gute Sache.
Gute Sache. Ja.
Dann hier.
Dann. Gute Sache auch. FreeBSD.
FreeBSD. Beste Sache ever. Wir haben ja hier gesagt, es gibt dieses FreeBSD 12.2. Und dann habe ich gesagt, habe ich natürlich keine Zeit gehabt. Jetzt haben wir so lange nicht mehr gesendet. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft, alle meine Server zu updaten. Kann sagen, funktioniert es gut. Habe ich mir dann gerade Zeit genommen, all meine 3 PHP-Scripts mal noch auf PHP 8 laufen zu lassen und zu schauen, ob noch alles funktioniert. Funktioniert, updatet euer PHP, weil PHP 8 ist da.
Okay.
Falls ihr das verpasst habt.
Auf PHP 9 warten, kennt ihr mal, oder? Wie heißt es dann? PHP heißt immer noch so, Perl wollte sich umbenennen.
Perl wollte, ja, das war Perl, das war nicht PHP, das ist was anderes.
Okay, ist alles gleich.
Ist alles dieses Web-CGI.
Dieses Web-Ding.
Geraffel.
Genau. Web-Shell-Skripte.
Genau.
So.
Auf jeden Fall hat funktioniert für mich, aber ich habe auch nicht wirklich, ich habe keine großen Dinge mehr in PHP. Ich habe irgendwie so ein paar kleine Scripts, die irgendwie Dinge in eine MySQL-Datenbank schreiben und irgendwie eine Session brauchen oder so.
Und Nextcloud. Das ist quasi das Moloch PHP.
Genau, und Nextcloud habe ich halt immer noch nicht aufgesetzt. Von dem her habe ich keine Nextcloud.
Ha, easy.
Also ich habe
Probleme.
Ich habe ein angefangenes, ich habe einen angefangenen Container, wo ich mal irgendwie mit Nextcloud rumgespielt habe. Der läuft aber aktuell nicht, weil ich habe es nie fertig aufgesetzt und fertig konfiguriert, so wie ich es gerne hätte. Dementsprechend habe ich keine aktive Nextcloud-Instanz.
Dementsprechend hast du nichts.
Dementsprechend muss ich die auch nicht auf PHP 8 updaten.
Sehr
gut. Ja, das mache ich für dich. Du hast ja bei mir den Account.
Genau, ich hab bei Ingo natürlich so ein Bonus-Account und da ist auch eine Nextcloud dabei und das reicht mir aktuell halt auch.
Das wird irgendwann mal geupdatet, TM. Mhm.
Irgendwann.
Ja. Sorry, Markus, ich habe genau zur selben Zeit gesprochen, wie du das.
Und das ist wir sind alles noch in Ordnung. Ich bin ja geduldig. Das Problem ist nicht das Updaten der Nextcloud, das Problem ist ja immer das Updaten des Basissystems. So meine Erfahrung. Genau.
Nextcloud hat keine Probleme.
Keine Probleme habe ich nicht gesagt, aber zumindest die Updates laufen.
Besser, als sie früher bei OnCloud gelaufen sind, ja. Ja, also irgendwann hatte ich zwischendurch mal wieder ein Problem, aber war relativ, also hatten mehrere, war im Forum, ja.
Du hast Hilfe gefunden.
Ich habe Hilfe gefunden, ja. Genau. War halt so eine alte Nextcloud, die man dann halt irgendwo vergessen hatte und dann musste sie doch noch geupdatet werden, wie es halt immer so ist und dann geht's halt nicht so einfach. Na gut, sei es drum. Kommen wir zum Toten der Woche. Ich hoffe, da hat jemand gedrückt.
Oh, fuck.
Und,
ich würde sagen, nein.
Doch, jetzt. Hab total gedrückt.
Die Liste der Toten der Woche ist ziemlich voll.
Gut, wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch die Liste der Toten der letzten 1,5 Monate.
Tote der Wochen.
Ja.
Spitzfindigkeiten hier, das ist unglaublich.
Genau. Das erste ist komisch. Nicht, weil es ein Tool ist, was ich doch irgendwie fast jeden Tag benutze. Nämlich SCP. Sollte langsam mal in Ruhestand geschickt werden. Gibt es einen LWN-Artikel,
weiß jetzt nicht, wird jetzt noch nicht gleich passieren, aber gibt irgendwelche CVE-Sachen. Und es könnte sein, dass es so langsam den Tod stirbt. Also vielleicht solltet ihr dann anfangen, was anderes zu nehmen. Euch schon mal, eure Finger schon mal drauf einstellen, weiß ich nicht, was anderes zu nehmen. Oder ihr nehmt sowieso schon immer R-Sync. Dann habt ihr kein Problem.
Aber ist das, wird es dann nicht einfach nur gealiast auf SFTP und dann funktioniert es quasi genauso? Weil die meisten Leute benutzen es ja nicht anders. Das, ja, das Thema ist quasi, es geht hier nicht um SCP, quasi wie also die Syntax funktioniert, sondern um das Protokoll, was es spricht. Und das ist halt schon ein bisschen angestaubt, macht ein bisschen obskure Sachen auf der Serverseite, statt dann quasi so ein SCP minus ja, die minus T auf der Gegenseite, der quasi den Pfad anlegt und das hat ein paar Probleme, die man halt leider nicht so ohne weiteres reparieren kann. Genau, deswegen ist das quasi austauschwürdig. Aber solange quasi SCP dann einfach immer noch funktioniert und dafür dann eher so ein Protokoll benutzt, wäre in Ordnung eigentlich.
Gut, vielleicht wäre das ja eine Chance, dieses, wie war das jetzt? Bei SCP hast du ein großes P für Port und bei SSH hast du ein kleines P für Port. Ja, vielleicht wäre das mal der Zeitpunkt, das auch gleich mit.
Nein, das macht die ganze einfach Rückwärtskompatibilität kaputt. Das können wir nicht machen.
Yep. Na gut, dann soll es sterben.
Genau, ist wahrscheinlich da dann kann so
man
wie
nix, da kann man nichts machen.
Wir haben ja schon andere Tools irgendwie sterben lassen, so wie ifconfig. Mm, und
das voll gestorben.
Ja, sterben lassen. Erzähl mir mehr von deinem ifconfig, was es nirgendwo mehr gibt.
Also man muss es auf jeden Fall immer dazu installieren, wenn man es noch braucht.
Ja, aber also weg ist es lange nicht. System.
Naja. Das ist dann so wie SCP, du wirst es immer noch nachinstallieren können, wenn es nicht gealiast ist. Es wird wahrscheinlich noch so ein Halb-Untoter sein, aber erstmal ist es nicht mehr da. Man muss sich dann drum kümmern. Und weißt du, die nächste Generation, die dann irgendwie mit, die kennt auch gar nichts anderes als Systemd und bootet direkt in den Kernel. Und von
System
dem her.
Systemd for life, mein Lieber. Hm? Systemd for life.
Ja, genau. Obwohl, die kennen wahrscheinlich auch gar keine Betriebssysteme und benutzen nur noch Kubernetes. Sei es drum, dann lernen die auch SCP nicht mehr kennen. Passt schon.
Aber wie bekommst du dann von deinem einen Kubernetes-Container Daten in deinen anderen Kubernetes-Container?
Du benutzt das Kubemagic.
Ja, oder du denkst es einfach nur und der weiß, was du tun willst.
Krass, sehe schon. Nee, du machst da Volumes und sharest die Volumes zwischen den Containern und mit Kribitzer Zeug mit SCP? Nee, mit SCP nur.
Ah, verrückt.
Hm. Ja, ist wenn der Trick. Du ein Cluster-Dateisystem hast im Hintergrund.
Ja, siehst du, zack, habe ich gewusst.
Ja,
nee. Ingo hat es mich bestätigt, deswegen muss es stimmen.
Gut, das zu SCP, würde ich sagen. Also gewöhnt euch schon mal dran. Dann, was mich ein bisschen geschockt hat, auch schon im letzten Monat gewesen, Dan Cohen ist gestorben. Der war ganz lange Zeit der Vorsitzende der Cloud Native Computing Foundation, die halt dieses Kubernetes-Ding so macht. Da hätten wir ja super Übergang eigentlich gehabt. Mist.
Verpasst. Ja,
verkackt. Das ist es. Ja, der ist leider im November gestorben mit, Entschuldigung, ich glaube 47 oder sowas, also eigentlich noch auch kein Alter. Ich hatte ihn auch ein paar Mal interviewt auf so KubeCons und so, also das fand ich, ja, ist noch kein Alter, wo man sterben muss, war wohl Krebs, wenn ich das in der Wikipedia jetzt richtig gelesen habe. War dann am Ende, ich glaube, war er für die Open Linux Foundation Health Initiative oder sowas, Public Health, genau, Linux Foundation Public Health war er General Manager zuletzt. Aber wie gesagt, ich kenne ihn halt aus dieser Cloud Native Computing Foundation Rolle. Ja, das traurig.
Das also, ist shit,
das hätte nicht sein müssen. Ja. Gut, dann kommen wir wieder zu Sachen, die nicht ganz so
nicht
schlimm
ganz
sind.
Nicht ganz so traurig sind.
Die nicht ganz so traurig sind. Growl, das ist hier was für Markus vielleicht. Der hat das vielleicht mal benutzt.
Früher mal.
Ja, früher. Ja, nee. Ganz lange ja? ist her.
Ja,
dann da kannst haben du wir mal, sagen, da haben, wir ist. Haben mal ein Gradle-Plugin für Growl geschrieben, das dann Notifikationen auf den Desktop gebracht hat. Growl ist quasi die Benachrichtigung, die uns heute alle nerven, die Notifications, die auch auf dem Desktop aufpoppen. Das ist der Vorgänger davon. Das ist halt ein Tool, was so Mitteilungen einblendet auf dem Desktop. Und ich denke mal, dass es jetzt eingestellt wurde, ich habe die News gar nicht mitbekommen, dass es jetzt eingestellt wurde, weil die Betriebssysteme das mittlerweile alles selbst machen. Hm?
Ja, genau, da hat der, ja, der Gründer halt gesagt, also bei Apple hat die halt die Mitteilungszentrale, da muss man jetzt nichts mehr machen. Alle Open-Source-Projekte, die es noch, die Libraries noch drin haben, sollten sie schleunigst rausschmeißen. Und wer es halt auch noch auf dem Rechner hat, sollte es dann auch tun, weil wie gesagt, es hat dann halt auch keiner. Also es wird nicht mehr geupdatet und nach werden es alle Software, die es noch benutzt, rausschmeißen. Ich glaube, es gab es eine Zeit lang auch für Linux, aber da ist es auch nicht mehr nötig. Gott sei Dank. Ja, diese Mitteilungen, also bei mir sind sie gerade stumm gestellt. Das ist relativ einfach. Es ist auch zumindest bei KDE so, wenn du ein HDMI-Stecki reinsteckst, macht er das automatisch. Ja, der weiß ja schon, er sollte lieber die Klappe halten. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, das bei Präsentationen, also das finde ich immer, wenn dann, weiß ich nicht, die Skype-Nachrichten und sonstige Sachen da unten auftauchen und du denkst, Leute, also das ist irgendwie kein guter Stil.
Ja, Notifications sind ganz cool, bis man Notifications hat. Und dann nerven sie eigentlich nur.
Ja. Nee, also es ist schon schöner, das an einer zentralen Stelle zu haben. Also ich finde es auch besser, als wenn irgendwie jedes einzelne Programm da irgendwie so seine Notifications rausholt. Ja, dann lieber das zentral sammeln und auch hier mit einem Klick irgendwie alle weghaben oder halt, wie gesagt, Benachrichtigungen jetzt bei mir gerade im Nicht-Stören-Modus, weil ich will jetzt nicht, dass das Twitter-Ding sagt, oh, so eine neue Nachricht, bla bla bla, und das nächste Ding dann auch wieder rumjammert. Von dem her schon ganz praktisch, dass man sie auch ausschalten kann, die Notifications.
Wichtig, dass es dann Kill-Switch für gibt, dass man eine zentrale Stelle hat und die kennt, wo man dann.
Ja. Genau. Die dann ausschalten kann. Dann etwas, was uns alle oder zumindest bei uns auf Arbeit angeschlagen hat wie eine Bombe. Red Hat meinte mal kurz so den Stecker von CentOS ziehen zu wollen.
Also wie CentOS zu wollen?
8, also es zu machen, genau.
Ja, es einfach es zu wirklich, tun, ja.
Es einfach zu tun. Oder IBM, ich weiß nicht, wer das sozusagen war.
Wer es verbrochen
hat. Wie auch
hatte.
Immer. Wer auch immer, CentOS 8 oder CentOS, wie wir es kennen, ist tot. Und für viele ist damit CentOS auch tot, weil viele setzen CentOS halt ein, weil es sozusagen REL-binär-kompatibel ist. Und das wird es jetzt nicht mehr sein. Es wird zwar weiter einen CentOS-Stream jetzt geben, Stream 8, aber das ist halt nicht das, was die Leute wollen, weil sie wollen halt einen REL-binär-kompatible Distro. Und
nicht irgendein Beta-Shit. Ja, das denke ich. Das.
Okay, ich meine, da kann man auch gleich Fedora nehmen. Das halt irgendwie, ja, das brauchen wir nicht. Und bei uns auf Arbeit wurde CentOS viel eingesetzt und noch ein anderer REL-Klon sozusagen, der aber schon vor einer Weile beerdigt wurde. Zumindest wurde angekündigt, davon keine Version 8 zu machen, nämlich dieses Scientific Linux. Also bei uns haben wir in der Version 7 ziemlich viel Scientific Linux noch und die wollten jetzt auf CentOS 8 gehen und jetzt ist alles erstmal angehalten. Alle sind in heller Aufregung und die ganzen, Zentren und Labs diskutieren jetzt, wie sie damit umgehen, ob sie jetzt doch nochmal ein Scientific Linux wieder reaktivieren sozusagen, weil bisher war alles gut, ja, man musste selber keine Energie reinstecken, gab ja CentOS. Mhm. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Es sind dann auch gleich ein paar Nachfolgeprojekte sozusagen aufgepoppt.
Ja.
Weiß nicht, genau.
Genau, also es gab da ein paar Sachen, die da quasi gesagt haben, so, ja, wir füllen diese Lücke, die quasi durch ein fehlendes CentOS sich aufgemacht hat. Allen voran, glaube ich, Rocky Linux, das war das erste, von dem ich auf jeden Fall gehört habe. Das ist quasi von dem ehemaligen Hauptentwickler von CentOS, wenn ich das richtig verstanden habe.
Von einem der Gründer, Original.
Genau, aber der hat, also der hat quasi schon lange dort bei CentOS selber nicht mehr mitgespielt. Hat jetzt quasi gesagt, okay, wir machen Rocky Linux, das ist quasi CentOS, nur nicht Scheiß halt anders. Zack, fertig. Genau, das war quasi das erste, von dem ich gehört habe. Dann gibt es noch von irgendeiner Firma, die haben gesagt, ja, wir machen hier quasi CentOS, was aber nicht CentOS heißt mehr. Und zwar, wie heißt es, Cloud Linux?
Cloud Linux.
Habe ich davor noch nie von gehört, dass die irgendwas irgendwie tun.
Ich auch nicht.
auch toll, ja. Die machen irgendwie so ein Cloud-Shit, überraschenderweise. Dann haben wir Project Linux, keine Ahnung, das habe ich nur gehört. Also es war stand eine Überschrift von einem Artikel, den ich nicht gelesen habe. Das war quasi das. Und Oracle Linux. Und Oracle Linux war ja quasi ein CentOS von Oracle. Und da ist halt jetzt die Frage, ob das so viel besser ist. Also wenn quasi IBM jetzt schon gesagt hat, übrigens, das wollen wir nicht. Oracle könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass jetzt erstens auch diejenigen sind, die Hand aufhalten.
Also jetzt nicht, also nicht gleich.
Jetzt, sondern ja, erstmal wechseln.
Erst haben. Ja, yep. Das ist halt auch meine, bei uns gab es dann auch gleich, ja, dann machen wir halt jetzt Oracle Linux, die sind immer gerade schneller gewesen als CentOS, also RHEL bringt eine neue Version raus, dann kommt irgendwie CentOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate hinterher und bringt dann auch seine neue Version und Oracle, wie nennen sie es? Unbreakable Linux? Hast du es immer noch so?
Oracle, ja, Unbreakable Linux. Ich glaube, es heißt jetzt Oracle Linux tatsächlich.
Oder Oracle Linux nur noch von mir aus. Die waren schon immer schneller mit den Security-Patches. Deswegen war bei uns auch schon immer die Diskussion, ja, dann lass uns doch irgendwie dieses Oracle Linux nehmen. Und ich sage immer, nee, Oracle ist eine Scheißfirma.
Scheißverein.
Ja, also die nehmen uns gerade sowieso schon mit diesen Datenbanken aus. Seid ihr bescheuert? Wir können natürlich nicht so einen Scheiß machen. Und jetzt kam die Diskussion gleich wieder auf und dann habe ich gesagt, ja, na klar, jetzt wenn CentOS oder wenn Oracle Linux die einzige Alternative ist, die werden sich jetzt schön hinstellen und sagen, ja, kommt alle zu uns und dann in 2-3 Jahren, ja, sagen so, Edge, Pech, nee.
Was sie dann machen,
ganz viele Cash Moneys.
Ja, nee, als erstes wird dann quasi automatisch der Oracle Lizenz-Datenbank-Server-Scanner installiert und dann gucken sie mal nach, ob du Oracle-Datenbanken hast und dann wirst du gerippt. Da bist du so dran.
Ja, sowas also passiert. Da ist Oracle einfach, die haben einfach kein gutes Karma. Das ist, tut mir leid, das geht nicht. Ja. Genau.
Doch,
also
Karma ist für
jede andere Firma, da kannst du noch so gut sein. Kein Oracle-Linux. Ich will kein Oracle-Linux haben.
Not even da, once. Nee.
Ja.
Tja, vielleicht genau. Dann, wenn man veraltete Pakete will, kann man ja auch einfach Debian installieren, oder?
Das stimmt. Oder in Ubuntu.
Ja, nee, also, jein. Die Sache ist halt, du hast bei CentOS und diesen anderen RHEL-Klonen irgendwie 10 Jahre, während du ja bei Ubuntu 5 Jahre hast und dann müsstest du zahlen. Bei RHEL hast du, wie gesagt, 10 Jahre und dann müsstest du zahlen. Oder bei CentOS bisher 10 Jahre. Und bei Ubuntu sind es 5 und bei Debian hast du so ungefähr alle 3 Jahre Pakete, musst du neu machen. Du hast ja auch so ein bisschen LTS und so, aber da hast du alle 3 Jahre. Und die Leute, die sagen, yo, wir haben hier Beschleuniger und das machen wir jetzt für die nächsten 10 Jahre, wollen wir, dass unsere Distro stabil bleibt, die sind halt bisher auf CentOS oder halt Scientific Linux hängen geblieben. Und denen fehlt jetzt halt was. Und wie gesagt, da wird es vom CERN und einigen anderen, wird es da demnächst eine Ankündigung geben, was sie dann machen. Oder sie sagen jetzt erstmal, sie evaluieren und mal gucken, im Januar wird es da garantiert was geben. Entweder sagt die Wissenschaftscommunity, sie tun da selber Geld rein, sie reviven irgendwas oder sie gehen dann halt wahrscheinlich auf Rocky Linux. Gespannt. Ich glaube nicht, dass es Ubuntu oder Debian wird, auch wenn das auch diskutiert wird tatsächlich jetzt. Aber da sind einfach die Supportzeiten zu kurz. Wenn Ubuntu in Anführungsstrichen kostenlos 10 Jahre machen würde, wäre das garantiert eine Option. Aber so wollen die irgendwie
10 Jahre Support haben. Ist halt so.
Ja, also 5 Jahre bekommst du wohl mit Debian LTS. 3 Jahre vollen Support, 2 Jahre LTS Support.
Genau.
Aber ja, wenn du 10 brauchst, sind das irgendwie 5 zu wenig.
Ja.
Aber dann, ja, weiß ich auch nicht so genau, vielleicht solltest du einfach deinen Update-Prozess in den Griff bekommen, vielleicht.
Niemals.
Vielleicht machst du auch einfach Niemals Müll, wenn du updaten. Darauf basierst, dass du 10 Jahre deine Systeme nicht updaten musst. Vielleicht.
Man updatet ja. Genau. Man updatet ja. Nur halt nicht so doll.
Ja.
Ja. Aber wenn du die wollen halt irgendwie ihren Beschleuniger laufen lassen und in den 10 Jahren nur Sicherheitsupdates einspielen und sonst nichts.
Tja.
Das ist es halt.
Ja. Also ich habe ein bisschen was zu Project Linux rausgefunden. Die haben folgende Informationen auf ihrer Reddit-Page. Das ist das Einzige.
Ja, nice. Das wird bestimmt auch die nächsten 10 Jahre
läuft
wird's das geben.
Mhm. Aber so wie ich das jetzt verstehe, ist es quasi Cloud Linux OS. Also das heißt einfach jetzt so. Aber mehr als diese Page gibt es quasi nicht. Es gibt natürlich von Cloud Linux noch was.
Die haben so wie wir mit unserem FreiSSL, haben die einfach irgendwie irgendwas geforkt und gesagt, haha, wir haben jetzt ein Projekt. Und dann haben sie ein Reddit gemacht und da gibt es irgendwie 5 Posts und das war's dann halt auch.
Reicht, das und reicht.
Vielleicht, wenn du Glück hast, wird das wie bei uns irgendwie 3 Jahre später dann nochmal irgendwie auf Upstream gerebased und that's it.
Ja. Also und die haben nicht nur 5 Posts, die haben, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 haben sie.
6 siehst du, off by one.
6 Posts haben sie.
Und da Lunix schon vergeben war, nennen sie es Lenix oder was? Also ist es irgendwie...
Von Lenin. Lenix.
Oder so, ja. Naja. Nee.
Aber der machen sie das richtige Logo. Das Logo haben sie auf jeden Fall, das ist noch nicht richtig dann.
Ja, genau. Lass uns doch Red Star Linux nehmen. Also es ist einfach, da brauchen wir nichts anderes.
Was ist eigentlich aus dem Hannah Montana Linux geworden?
Gibt es noch?
Tot, ne?
Nee, Quatsch. Wird nicht weiterentwickelt. Das heißt ja nicht, dass man sich benutzen kann.
Good point. Da gibt es auch sicher keine Updates, da muss man nie mehr updaten.
Ach,
Pap-Updates. Es gibt ja auch kein Hannah Montana mehr, also kannst auch keine Hannah Montana Linux mehr geben.
So eigentlich nicht. Wie? Ist nicht mehr, ist die Zeit geworden oder was?
Weiß ich nicht, ja, Gott. Die Schauspieler und so, weißt du, die werden irgendwie, sind so Menschen, die werden irgendwie alt.
Ich habe gedacht, die werden für immer jung geschubt oder so.
Das wird alles Spiegel besser, geschaut? Wenn wir demnächst Filme komplett rendern lassen, dann werden die Schauspieler auch nicht mehr älter.
Ja.
Ah, perfekt. So wie quasi die ganzen Marvel-Filme, oder?
Mhm.
Ja.
Easy.
Besserung ist in Sicht.
Wunderbar. Und bis dahin, bis wir diese Untoten auf der Leinwand sehen, hint.
Warte.
Die sind
doch noch
nicht so weit. Ach so. Ach so. Oh Gott, sei Dank. Mit deinen BSD-News, die sind doch weg.
Komm. Furry BSD, was ist das für ein Kram?
Genau. CentOS interessiert ja niemand hier. Furry BSD ist tot.
Das Nein, war so nicht Furry BSD. Gott.
Ja, das so kommt aus der Kategorie Hannah Montana Linux, ne?
Es war halt ein FreeBSD-Live-System und so seit November 19, das heißt, es hat knapp ein Jahr gemacht. Und das ist auch so die Zukunft, die ich hier vielen dieser CentOS-Clones vorhersage. Die werden das jetzt halt so ein Jahr lang machen vielleicht und dann sagen,
das ist so Arbeit anstrengend,
und
ja,
undankbar,
ja, genau.
Und das ist halt echt viel Arbeit. Warum machen wir das? Wir geben jetzt einfach auf. Außerdem gibt es für BSD, also ich glaube, die Userbase ist super klein für BSD auf dem Desktop.
Für ein Live-System.
Für so ein Live-System, ja.
Und das sind ja quasi BSD auf dem Desktop in einem Live-System. Also ich glaube, die Userbase, die ist schon R1. Ja. Quasi dieser eine Typ, der es gebaut hat, der hat gedacht, Mensch, das ist cool. Und hat das benutzt ein Jahr lang, hat gemerkt, das ist echt gar nicht so cool.
Und aufgehört. Das ist voll viel Arbeit. Und es gibt halt irgendwie ein Ghost-BSD und Nomad-BSD.
Es gibt noch zwei.
Genau, es gibt halt noch zwei Alternativen. Das ist halt einfach, es lohnt sich halt einfach nicht. Und jetzt haben sie, ja.
Macht er jetzt wenigstens bei diesen einen von den beiden mit?
Hat er nicht so gesagt, aber könnte er natürlich tun. Wäre natürlich vielleicht sinnvoller.
Wäre toll von ihm.
Seine Ideen da einzubringen, das bringt vermutlich mehr, als irgendwie noch einen Klon zu machen. Vielleicht.
Vielleicht.
Weiß ich nicht, aber ist sicher auch ein cooles Projekt mal hier so ein Jahr lang.
Mm.
ein Live-System zu bauen.
Klar, kann man aber einfach mal machen. Also, solange nicht so tut, als wäre es irgendwie was, was man benutzen kann, ist ja in Ordnung.
Solange man nicht sich dann Project Linux nennt, ja, geht das, glaube ich, schon in Ordnung. Was?
Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Wir werden sehen, aber ich prophezei dem Ding mal nicht so eine große Zukunft.
Wir hatten darüber geredet, oder? Vom Jahr. Dass es das gibt, weil ich habe auch gar nicht dran erinnert, dass ich irgendwann mal Furry BSD gesagt habe.
Ja, wir hatten das bestimmt.
Okay, alles klar.
Das, als das neu war von Jahr, haben wir bestimmt darüber gesprochen. Ach, das habe ich irgendwie auch so in Erinnerung.
Ja. Schön. So, jetzt, Ingo, jetzt hast du deine Chance,
jetzt den Übergang zu machen. Genau. Furry BSD wird wahrscheinlich nie als Unterhalter der Woche zurückkommen, aber YouTube-DL ist wieder da.
Nice.
Punkt aus Ende, weiter?
Nee, warte, jetzt
und?
Hier. Hey, YouTube.dl, wir haben da gab es vorher das Drama und so und die Leute, GitHub hat gesagt, oh man, jetzt müssen wir doch was tun und hin und her und so. Von der EFF gab es ein Letter dazu, wo sie gesagt haben, wie wichtig doch YouTube.dl ist und dass es gar nicht schlimm ist. So viele tolle Sachen. Und du willst jetzt einfach drüber springen oder was?
Ingo? Ja.
Das finde ich nicht in Ordnung. Die EFF,
weil wenn
die sollte.
Wenn wir das sagen, dann müssten wir jetzt eigentlich auch eine extra Sondersendung machen darüber, was eigentlich aus unseren Protesten gegen die Upload-Filter geworden ist. Nämlich, dass es gar nicht so gut aussieht.
Okay, nee,
dann
okay,
wir darüber.
Ja, wir überspringen YouTube, ey. Ist okay, ja, alles klar. Übrigens und hier Flash-Animation jetzt im archive.org mit so einem geilen Emulator, der quasi Flash. Ist es emuliert oder nachbaut oder so? Und das ist ein cooles Projekt. Das Projekt selber heißt, jetzt habe ich schon vergessen. Gibt auf jeden Fall so ein in JavaScript bestimmt super runterkompiliertes magisches Flash-Tool, was diese ganzen Sachen interpretieren kann.
Haben Sie Flash genommen, dann haben Sie das mit diesem JavaScript aus. Wie heißt das?
WebAssembly-Zeug,
dann einfach einen Flash-Player in JavaScript gebaut?
Nee, die haben es irgendwie magischerweise nachgebaut.
Ah,
und
ja.
Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil das funktioniert. Es funktioniert für alle Flash-Sachen. Wenn die jetzt zum Beispiel von, was weiß ich, Armor Games oder sowas, irgendwelche Spiele noch hast, die du gerne nochmal spielen möchtest, aber du hast keinen Flash-Player, dann kannst du die einfach in diesen Flash-Player, JavaScript-Flash-Player reinladen und es tut. It just works. Hammer.
Verrückt, da müsste man jetzt nur noch irgendwie eine Liste mit Flash-Game sich bei sich irgendwie auf der Festplatte rumliegen haben.
Ja, oder du hast halt für immer deine History von deinem Browser und dann kannst du auch durchschauen. Und dann einfach alle Armor-Games-Sachen. Ich guck mal jetzt, das ist eine gute Idee, komm jetzt einmal hier. Suchen Armor-Games.
Verrückt.
Ah, oh, kein einziges. Congregate, komm schon. Eins von denen. Nein, auch nicht, kein Congregate. Ach, das ist natürlich jetzt Panne. Na gut, ich hab nix.
Ach, so traurig.
Aber ich hab zur Feier des Tages habe ich meinen Newgrounds-Account nochmal reaktiviert. Das ist
what?
Das. Newgrounds! Ach, ihr seid genauso alt wie ich, ihr kennt die alle.
Nee,
auch wenn ihr so tut, als würdet ihr. So Newgrounds habe ich noch nie gehört. 4chan, nee, das war auch nicht meine Zeit.
Nee,
was ist das? Newgrounds, was? Nee.
Da.
Wovon redet der Mann?
Aber ich finde es gut, dass du da überhaupt einen Account hattest.
Upload-Filter.
Nee, ich hab den sogar mal ein Jahr gesponsert. Das,
ja, nee, finde ich verrückt.
Gute Zeit, ey. Und das war eine echt gute Zeit. Und es ist ziemlich genau, ich glaube, es waren 11 Jahre. 2009. Schon ein bisschen länger her, hey. So, ich suche mal ganz dieses Projekt raus. Archive.org.
Sehr gut. Ja, also wenn ihr Flash-Spiele spielen wollt, dann kann man
habt
das
ihr jetzt
wohl
wieder
tun.
Die Chance. Und zwar, wie heißt es jetzt? Genau, ja, Web, irgendwas
WebAssembly. Spielt richtige Spiele.
Hä, was? Flash-Spiele sind quasi diese Spiele, die du jetzt auf deinem scheiß Handy hast.
Das ja, aber die spiele ich halt auch nicht.
Ja, das ist ja ein anderes Thema. Aber es gibt Leute, die spielen das und das ist quasi die gleiche Art.
Aber
Ruffle
kommt ja
heißt
jetzt,
das Projekt. Ja.
Es kommt ja jetzt bald Weihnachten und dann habt ihr ja Zeit, wieder viele Spiele zu spielen.
Zum Nö. Beispiel auch Flash-Spiele.
Könnt ihr also Flash-Spiele spielen.
Jupp. So, oder ihr ladet alle Flash-Sachen, die ihr toll findet, zur archive.org hoch. Das gibt natürlich auch.
Das ist eigentlich eine Marktlücke, oder? Man könnte diese ganzen ausrangierten Android-Tablets nehmen und die als Flash-Spielekonsolen verkaufen, weil da ist ja auch noch ein Flash drauf, oder? Gab doch früher aber Flash für Android, richtig?
Ist ja, ja. Macht das nicht automatisch Selbstzerstörung überall?
Boom.
Das Flash nicht, zerstört sich das nicht selber irgendwie? Ist da nicht so ein Timer?
Das kann sich nicht selber zerstören, wenn es sich nicht selber updaten kann.
Es wäre angemessen, aber diese Resolution wurde von der UN nicht verabschiedet. Und deswegen kann die NATO sie nicht durchsetzen.
Ich schicke einen Killswitch-Kommando. Aber wenn man auf diese archive.org-Seite geht, ja, und ein bisschen quasi in der Zeit auch gelebt hat, das ist schon echt nice. Das ist quasi die. Das ist meine Internet-Vergangenheit.
Du surfst, wenn du so zur Freizeit im Internet surfst, dann gehst du auf die Wayback Machine und rufst dann die Internetseiten auf, die dich interessieren.
Ja. Nee, ja. Ich würde jetzt, also ganz konkret würde ich in diese Flash-Animations-Link gehen und dann quasi das erste angucken, das zweite da angucken, dann das dritte angucken, Peanut Butter Jelly Time, Ultimate Showdown of Ultimate Destiny, alle guten Sachen einfach, ja.
Kommen wir zu den News, oder?
Das ein bisschen ist bisschen
traurig sonst. Hier.
Pipi in den Augen.
Weil, ja. Ja. Pipi in den Augen, weil Flash weg ist.
Hier, Ctrl J drücken.
Yep. Hat funktioniert.
Genau. Und dann kannst du uns erzählen, warum, wie man Root auf dem Ubuntu 20.04 bekommt.
Den man also,
hier sagt,
ihr geht
niemand
auf
ist
diesen
zu Hause.
Link und tut die Sachen, die da stehen.
Fertig. Ah, ja.
Okay, also es gab eine Schwachstelle in Ubuntu 20.04, also das ist ja gerade dieses neue Ubuntu 20, dann sind die 2010 oder sowas, das ist ja immer 4.10, oder?
Ja.
Genau, ist quasi zu Ubuntu 20.10 rausgekommen, passend dazu zu Ubuntu 20.04, gab es von einem Typ namens Kevin Backhaus, nenne ich ihn jetzt einfach mal, einen Exploit-Step, die sehr, sehr einfach sind. Also das ist quasi ein wunderbar einfacher Exploit, der aber wunderbar effizient ist. Und zwar linkt man sein lokales PAM-Environment in seinem Home-Ordner nach Dev0. Und das reicht quasi schon, um auf dem System Root zu bekommen, weil dann sieht es quasi aus, als würde dem quasi Slash Home würde niemandem gehören, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so kann man sich, wird man dann quasi magischerweise root. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man mal sieht, dass nicht alle Exploits immer mega kompliziert sind mit irgendwie Shellcode und keine Ahnung, diesen ganzen anderen Exploit-Sachen, die man jetzt alle braucht, um irgendwie Code-Execution zu machen, sondern manchmal ist es halt auch einfach. Und ja, manchmal reicht ein einfacher Symlink, um diese, das Feature quasi nachbilden zu können.
Ja. Ist, glaube ich, mittlerweile gefixt, oder? Sind die
ja, 20.04 ist auch vorbei, einfach. Oder? Mhm. Oder ist das ein LTS-Release?
LTS ist LTS, das ist lange nicht vorbei. Lass uns in zwei Jahren drüber reden, dann ist das vielleicht vorbei.
Aber wenn es LTS ist, dann ist ja
LTS auch, steht für
LTS
lange
hat
nicht
es
vorbei.
Ja. Dann hat es 5 Jahre Support. Und du kannst noch längeren Support von Canonical kaufen.
Toll.
Das ist geil. Lange nicht vorbei.
Das aber ist
die ganzen 10 Jahre, aber close.
Mhm. Also die Sache ist ja quasi, Support bedeutet ja auch Patches für irgendwelche Quatsch-Exploits, die du da in deiner Software hast. Und das wäre einer von denen. Und das wird natürlich entsprechend gepatcht.
Sehr schön. Schön. Dann sind wir jetzt traurig über DNS oder so.
Was ist
oder mit DNS oder?
ZDNS. Sehr gut.
ZDNS hat, es hat einen Namen. Und es hat
genau,
sogar,
also erstens mal, es hat einen Namen, es hat eine Website, es hat ein Logo. Sehr
Audio-File. Nee, nicht.
Hat es einen Song?
Stimmt, gute Frage. Hat es einen Song? Habe ich nicht gesehen. Es hat ein Proof-of-Concept-Video. Aber das zählt natürlich, also
okay,
Papers sind immer
ja,
gut.
Ja, Paper haben sie.
Paper, oh, ja. Das ist auf jeden Fall.
Also
hat 7 von 10,
okay?
7 von 10. Nee, ja. bestimmt 8.
Solid. Und was ganz gut ist, ist auch nichts Neues. Es gab ja dieses DNS Cache Poisoning.
Schon ein bisschen länger her.
Das war 2008. Und hat sich rausgestellt, geht irgendwie immer noch so ein bisschen.
Newgrounds Zeit, ey. Das ist schon wieder, wird schon wieder traurig gerade. Alle guten Sachen waren da, ja. Alle Flash Games und DNS Cache Poisoning. Aber jetzt ist beides wieder zurück. Das ist doch toll. Oder?
Mhm. Ja.
Ja, total toll.
Also, der erste Teil ist toll, dass DNS Cache Poisoning zurück ist. Weiß ich nicht, dass so gut ist. So ja, praktisch.
Man kann hier auf jeden Fall direkt checken, ob sein ob sein eigener DNS-Server vulnerable ist. Das ist doch auch super.
Das, ja. Sag ich, 7 von 10.
Oh, das sind echt viele, viele gute Sachen.
Ja, ist ganz, ganz gut.
Logo sieht halt ein bisschen aus wie ein Baseball. Das passt natürlich nicht ganz. Aber da hätten sie noch sich ein bisschen mehr, ein paar mehr Coins da in ihr Logo-Designer reinwerfen können. Ja. DNS Cache Poisoning, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was es ist?
Nein, das hätte ich jetzt gedacht, kannst du uns erzählen.
Das war jetzt meine Angst.
Das ist jetzt deiner, weil so genau. Das ist schon zu lange her, da war ich noch nicht auf der Welt 2008.
Jetzt aber. Wir sind eine Generation.
Hier, pappalapapp.
Wollen wir das nochmal diskutieren?
Nee, also hier, erklär mal dieses DNS-Cache-Poisoning.
Mhm. Oh Gott. Also,
und warum das gut ist.
Ja, also warum man das braucht. Das ist natürlich, das sind quasi die richtigen Fragen. Und zwar, also DNS-Cache-Poisoning funktioniert prinzipiell so, du hast ja, du hast DNS als Infrastruktur, aber du fragst ja niemals direkt den obersten DNS-Server an und fragst ihn quasi, was deine Spieldomain quasi ist oder quasi die obersten Server.
Also du fragst nie Root-Server an.
Genau, du fragst nie Root-Server an, sondern du fragst quasi immer irgendwelche Server an, die entweder in deinem Netzwerk sind, also quasi lokales Netzwerk, du fragst einen Router an und der cached Anfragen. Wenn du ihn zum Beispiel nach google.de fragst, dann fragt er nicht jedes Mal, wenn du fragst nach google.de, sondern er fragt halt einmal und cached die Antworten jedes weitere Mal für alle anderen Clients. Und die DNS-Cache-Poisoning-Angriffe funktionieren so, dass dieser Cache, der von deinem lokalen DNS-Server gehalten wird, dass der vergiftet wird. Das heißt, dass dort quasi Antworten drinstehen, die gar nicht quasi global gültig sind, sondern quasi nur in dem lokalen Netzwerk falsch beantwortet werden. Und es funktioniert quasi so, weil halt das DNS-Protokoll sehr offen ist. Ja, es war quasi nie mit Security in Mind gebaut. Deswegen gibt es ja auch dieses ganze was gibt's da? DNSSEC zum Beispiel, was quasi Security für DNS-Anfragen implementiert. Und genau, aus der Zeit kommt es quasi. Du fragst ein Angreifer kann quasi diesen Cache manipulieren, der von dem lokalen DNS-Server gehalten wird. Das ist so die
gemeine Sache.
Grundidee. Und dann kannst du quasi Leute auf deine Domain die so aussieht wie Google umleiten, die es aber gar nicht Google ist. Gibt es natürlich jetzt viel mehr Sicherheitsmechanismen noch, die da drum herumfliegen, zum Beispiel, dass HTTPS gefordert wird oder gefordert werden kann. Und ja, genau, dass quasi mit DNSSEC die DNS-Anfrage selber geschützt werden kann. Aber wenn diese Sachen halt nicht gegeben sind, dann kannst du quasi, bist du in einer Man-in-the-Middle-Situation, einfach indem du quasi auf eine andere Seite geleitet wirst, als die du denkst. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ich weiß auch nicht. Das war jetzt, ich kann nicht so schnell lesen, ich kann nicht so schnell Wikipedia-Artikel lesen. Aber es muss ungefähr mit dem übereinstimmen. Das könnte mich natürlich.
Genau, also gibt es da ja auch noch so ein Poster, was das so ein bisschen erklärt, wie das.
Aber das ist ja der neue Angriff, oder? Dieser super Spezialo Set-DNS-Angriff. Ja,
wahrscheinlich.
Ja. Ansonsten hätten sie.
Aber trotzdem ist ja der erste Background-DNS-Cache-Poisoning-Attack genau das, was du gerade erzählt hast.
Ach so, ja, stimmt. Background. Das ist korrekt, ja.
Gut. Oder auch nicht gut in dem Sinne. Aber ja. dann updatet mal schön alle eure DNS-Server, wenn ihr welche betreibt, damit das nicht passieren kann. Oder macht wenigstens den Check da auf der Seite, ob euer lokaler DNS-Server dagegen schon sozusagen geschützt ist. Wenn nicht, tauscht ihn aus gegen einen, der.
Oder weint einfach.
Oder weint. Auch weinen müssen ja die Leute, die irgendwelche Embedded-Geräte bei sich zu Hause rumschwirren haben, die irgendwie auf eine von so 3, 4, 5 bestimmten TCP-IP-Stacks setzen.
33, oder? War Amnesia 33 nicht quasi so, ja, verschiedene Stacks, nee. Verschiedene Stacks, verschiedene Angriffe. Ach so, ja.
Ja, weiß ich gar nicht, wo die 33 daherkommt. Kann ich dir nicht sagen.
Es geht um Amnesia 33. Es ist vergleichbar mit dem vom halben Jahr ungefähr aufgelegten Vulnerability namens, wie heißt sie? Catch 22, nee, das war was anderes, oder?
Ja, aber so ähnlich.
Fast, fast. Wie hieß es? Es hat auch irgendeine Zahl und irgendein Wort davor. Es war so ähnlich, aber das hatte, die hatten halt kein Logo und so, deswegen kann man sich da nicht so dran erinnern. Genau, das war auch quasi eine Schwachstelle in dem relativ weit verbreiteten Open-Source-CCP-Stack. Und jetzt.
Das ist jetzt quasi, hier auch wieder.
Genau, auch wieder der Fall, wird von viel, es geht hier nicht nur um einen TCP-Stack, sondern um mehrere, glaube ich.
Ja, genau, mehrere Open-Source-TCP-IP-Stack wie UIP, ContiKey OS, UIP, Open, iSCSI, Pico, TCP, NG, Pico, TCP, FNET, NUT und NET. Die sind irgendwie alle kaputt. Teilweise sind die schon gefixt, aber manche sind auch schon end of life, die sind halt irgendwo eingebaut und dann ist halt doof. Ne? Ich glaube, die Lücken wurden großenteils mit irgendwelchen Fuzzy-Methoden gefunden.
Ja. Statische Code-Analyse, glaube ich, haben sie auch gemacht.
Ja, und in allen Geräten, so, die man sich so vorstellen kann, ist das Zeug halt drin.
Ja, vor allem in allen Geräten, die du halt nicht updatest, all dieser Embedded-Kram, wo es keine Updates für gibt.
Niemals Updates.
Und das Ding halt aber irgendwie trotzdem am Internet hängt. Was natürlich ein bisschen gar nicht mal so gut ist.
Mhm. Ja, also auch ein Stück weit problematisch sind halt Embedded-Systeme auch viel im Industrieumfeld. Das heißt, da, wo quasi ein Windows 2000 steht, da stehen halt auch solche Systeme, die werden niemals geupdatet. Also ist von daher, der Attack-Surface wird nicht größer, sondern es bleibt quasi gleich. Aber man weiß, dass es immer noch mehr kaputt ist. Weil genauso wie du diese Embedded-Systeme nicht updaten kannst, kannst du auch das Windows 2000 nicht updaten, weil da ja diese UI drauf läuft, um deine Industrieanlage zu steuern. Das geht ja nicht.
Gut, dass die ja alle nicht im Internet hängen und demnächst alle mit 5G verbunden sind, von dem her alles.
Safe. Ach, Follow-up. Alles safe, genau. 5G ist safe, deswegen ist safe.
Ja, alles safe, gut. Okay, Amnesia 33. Also wenn es irgendwelche Updates für eure Embedded-Geräte gibt, guckt mal, macht die vielleicht mal, updatet die vielleicht mal oder nicht. So, Google war irgendwie weg.
Oder auch nicht.
Google war irgendwie weg. Ich habe es nicht gemerkt, aber.
Hast du es nicht gemerkt?
Ich habe es auch nicht benutzt.
Verrückt. Benutzt ihr nicht dieses Google?
Nee, also ich habe aufgehört, ich benutze DuckDuckGo.
Nice. Dito.
Nee, meine ich. Ja, aber ich habe da tatsächlich nicht gegoogelt in der Zeit.
Nee, also die Search war nicht betroffen. Ja, und auch
das benutzt man sonst schon.
YouTube war auch nicht betroffen, solange du nicht eingeloggt bist. Das Problem war, was wohl passiert ist, sie haben halt so ein Automatic Quota Management System. Und das ist halt irgendwie hingegangen bei ihrem Central Identity Management System und hat gesagt, deine Quota ist ein bisschen zu hoch, das sind ja viel zu viele Ressourcen. Ich drehe das mal ein bisschen runter, was dann dazu geführt hat, dass halt das Identity Management System irgendwie Fehler zurückgeworfen hat. Was dann halt dazu führt, dass jedes System, was irgendwie das Google Login benutzt, failed. Weil versucht halt deinen Account zu verifizieren, kommt halt irgendwie Fehler zurück und dann
Traurigkeit.
Zieht sich das halt so durch und ist wirklich ziemlich großer Incident, hat ja, das ist halt wirklich ein bisschen was schiefgegangen, weil es irgendwie global Account Login für alle Google Services irgendwie mal für 50 Minuten weg.
Ja, mein Gott. Die haben es alle überlebt.
Ja, natürlich, aber es ist natürlich doof, wenn deine Firma zum Beispiel dieses Google, wer ist dieses Google Suite oder so? Da gibt es ja schon ganz viele Firmen, die sowas.
Ja, selber und Pech. Mein Gott.
Ja,
passiert. Können ja auch Ingo bezahlen. Dann haben die das Problem nicht.
Da hast du auch 50 Minuten Downtime, aber mindestens. Nicht wegen Google.
Genau. Wegen Ingo. Aber dann weißt du wenigstens, dass jemand dran arbeitet.
Kannst du Ingo anrufen und sagen, Ingo?
Ingo, hey. Aber versuch mal bei Google anzurufen.
Schlaf ich gerade. Ja. Gute Nacht. Ja. Nee, ja, doof.
Ja, ich finde es krass, dass es trotzdem. Ja, das ist auch halt irgendwie so
groß. Aber ich meine, 50 Minuten ist ja, immer noch eine Uptime von 9,999 irgendwie, also.
Ja, es ist recht erstaunlich, wie wenig für das, dass sie so große Deployments haben, wie wenig da passiert.
Ja, und, also eine Stunde ist 50 Minuten immer noch voll viel.
Das Krasse ist, dass das halt mal wieder zeigt, wie negativ es sich auswirkt, wenn die zu groß werden, diese Anbieter. Also es sind halt wirklich viele Leute betroffen, wenn die eine Stunde weg sind. Also gut, dann gehen sie alle mal Kaffee trinken, ist vielleicht schön, aber trotzdem, wenn die jeder ihre eigene IT hätten, dann hätten drei von denen vielleicht Outage, aber eben nicht 30.000 Firmen, die dann in der Stunde nichts machen könnten.
Tja, genau. Und auch die Leute, die sie zum Beispiel diese wie heißen die? Ring, glaube ich, was Google letztens gekauft hat. Diese Türklingel-Dinger mit Kamera drin. Die waren da natürlich auch irgendwie für 50 Minuten offline. Da konntest du dann halt irgendwie wohl nicht klingeln. Und das ist halt schon so, dieses Heimautomatisierung, alles schön und gut, aber man sollte sich immer überlegen, was für Abhängigkeiten zu was für System holt man sich denn da rein? Auch mit AWS und so, was ja irgendwie wohl Staubsauger oder so, die dann nicht mehr funktioniert haben. Das muss man sich halt einfach irgendwie überlegen. Das kann halt passieren. Und das halt irgendwie.
Ja, warum man einfach nicht will, dass das Zeug in einer Cloud hängt. Sondern, wenn es zu Hause kaputt geht, dann geht es zu Hause kaputt, richtig. Aber man hat dann zumindest noch selber die Hand drauf. Das erzählen die Hersteller halt den Nutzern nicht. Und dann, oh ja, sie können gerade nicht in ihr Zuhause rein für die nächsten zwei Tage, weil der Service ist down. Oder
nie mehr.
Genau. Oder andersrum, man muss den Leuten viel stärker bewusst machen. Sternchen, da muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen, dass sie sich darum kümmern müssen, dass es immer eine Fallback-Lösung gibt. Also, dass man sich eben keinen Ring kauft und sich darauf verlässt, dass das Ding immer funktioniert, sondern dass man auch sicherstellt, dass man auf einem anderen Weg noch in die Tür reinkommt. Zu dem Sternchen, eigentlich bin ich der Meinung, dass das gar nicht mal die Leute sein müssen, die sich darum kümmern, sondern da sind wir bei dem viel gescholtenen Verbraucherschutz. Wir können nicht von den Leuten erwarten, dass sie sich darum kümmern. Wir müssen einfach darauf pochen, dass die Hersteller dazu angehalten werden, eben immer den Leuten eine Lösung zu liefern, die funktioniert und nicht eine, ja, sie funktioniert wahrscheinlich, wenn unsere Cloud da ist. Und letztendlich muss der Hersteller daran gehindert werden, die Leute so abhängig von sich zu machen. So, offene Schnittstellen.
Das, ja, wäre ganz schön.
Wort zum Sonntag.
Ja, ich glaube, das geht halt auch echt nur, wenn das irgendwie vom Gesetzgeber irgendwie vorgeschrieben wird, weil das irgendwie, ja, Firmen sich da selber zu irgendwas verpflichten, das wird nicht passieren.
Nein, und das wird nur, wenn genügend Leute das äußern, dass das notwendig ist. Und das Bewusstsein dafür zu schaffen, ist eben die große Krux an der ganzen Sache.
Dafür sind wir ja da.
Ja, richtig. Deswegen reden wir drüber.
Genau. Mhm.
Ja. Ja, also das also, denke ich, das
schiebt nicht alles in die Cloud.
Ja, genau. Und seid nicht zufrieden damit, wenn ihr euch selber drum kümmern müsst. Es ist schön, wenn wir uns selber drum kümmern können, weil wir Spaß an der Technik haben. Aber letztendlich ist es nicht das, was wir wollen. Weil das führt nur dazu, dass uns bei uns sonntags morgens, während wir am Brunchen sind, das Telefon klingelt und irgendeiner aus der Familie irgendein technisches Problem hat, was sofort gelöst werden muss. Weil er vom Hundespaziergang zurückkommt und im Bademantel vor der Tür steht.
Scheiße, ja. Weil die Türklingel nicht geht.
Ja, genau.
Genau. Das ist halt ja, muss man sich irgendwie immer überlegen, wie diese Computer gehen halt mal kaputt. Und das ist auch okay. Also das kannst du halt auch nie zu 100% ausschließen. Siehe Beispiel Google. Du kannst da zwar sehr gut drin sein, aber auch halt ein Google kann halt mal irgendwie einen Outage von 50 Minuten haben für global, weltweit, für alle Dinge, die irgendwie ein Google-Login benutzen. Das passiert halt einfach. Und da brauchst du halt irgendwie Alternativen.
Also ich denke, dort das größte Problem ist nicht diese kurzen Outages, sondern eher so, du kaufst quasi irgendein Schloss von irgendeiner Firma und die wird dann verkauft und die Firma, die diese kleine Firma gekauft hat, die sagt, oh, dieses Schlosszeug, das machen wir nicht weiter, das ist uns eigentlich scheißegal.
Ja, ja.
Und dann hattest du mal ein Schloss, was funktioniert.
Genau.
Und das halte ich für viel, viel problematischer, weil man sieht, das passiert aber die ganze Zeit. Genau diese Sachen passieren einfach die ganze Zeit. Und das ist halt irgendwie Kacke.
So ist es.
Was auch,
ist schon wieder so deprimierend hier. Ja,
ja hier. Was auch gut ist, aber auch ein bisschen lustig. Es gibt wohl ein Google VPN. Und es gibt hier einen Artikel von Proton VPN. Natürlich muss man irgendwie ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die machen natürlich ein konkurrenzierendes VPN-Angebot. Aber sie haben natürlich ein paar gute Punkte. Es macht irgendwie wenig Sinn, ein Google VPN zu benutzen, für was man normalerweise so ein VPN benutzt. Weil es halt irgendwie VPN bei Google ist halt eine US-Firma. Du hast normalerweise ein VPN, damit genau Dienste wie Google dich nicht so tracken können. Und ja.
Aber das, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Netflix in den USA gucken willst, dann geht es ja
mit Google VPN. Ja, genau. Wenn das dein Use Case für das VPN ist, gut genug. Ja, dass du jetzt irgendwie Google trustest, dass sie irgendwie keine Logs machen, dass sie dich nicht tracken. Ja.
Ich glaube, deswegen ist es vergessen. Etwas günstiger als die anderen VPN-Lösungen vielleicht. Weil du den Tracking-Bonus bekommst.
Ja, das ist halt schon ein bisschen lustig. Aber ja, kommt halt auf den Use Case für dein VPN drauf an. Aber für die meisten Use Cases macht es wohl wenig Sinn, ein VPN von Google direkt einzusetzen.
Was nicht ja, es sei denn, du bist eben so eine Firma, die mit der G Suite arbeitet und du willst alle Leute, die dazwischen in deinen Traffic reinsniffen könnten, ausschalten.
Aber das hast du ja eigentlich schon mit TLS gelöst, oder?
Jo. Solltest du, also wenn du
quasi
klar.
Google benutzt.
Wenn das ordentlich ja, aufgesetzt das ist alles und da nicht irgendwo noch so ein Zertifikat-Proxy dazwischen hängen kann und das alles ausgeschlossen ist.
Intercepting-Proxy, ja. Ja, das stimmt, ja. Aber prinzipiell sind ja, also früher hat man ja gesagt, so, ja, du darfst niemals in ein offenes Netzwerk, in ein offenes WLAN reingehen, weil da wirst du quasi sofort instant gehackt von allen Leuten und alle wissen, was du genau tust. Das ist halt jetzt ein ganzes Stück besser geworden einfach in den letzten Jahren, das muss man auch mal sagen. Also quasi mit jeder Seite, die TLS verwendet, anstatt nur HTTP, plain HTTP, bis man da schon ein Stück weiter, jetzt quasi noch DNS als Thema, aber das hat halt, da ist halt der Impact einfach geringer, wenn du danach dann wieder TLS benutzt. Wenn jetzt quasi jemand sagt, okay, ich leite dich auf eine andere Webseite um, die auch Google heißt, aber dein Browser erwartet eigentlich, dass da das Google-Zertifikat zurückkommt und das halt nicht gewährleistet ist, dann ist da ja schon diese große Banner und so, Achtung. Und ich glaube, in bestimmten Fällen, also wenn da jetzt wirklich das Zertifikat von Google ausgetauscht wird, dann geht's halt auch nicht mehr. Dann kannst du nicht mehr in deinem Browser sagen, ist in Ordnung. Das ist ja schon ein Stück weit besser geworden.
Ja, und dieses WLAN-Verschlüsselungsthema ist ja auch besser geworden.
Ja, klar. Also
ist ja auch nicht mehr so by default offen und verschlüsselt, sondern
ja, also so. Genau. Also das ist aber, wie gesagt, das Problem quasi von offenen WLANs ist geringer geworden durch Kryptographie auf der nächsten Ebene. Genau, wollte ich jetzt einmal auch sagen, dass nicht alles nur schlechter wird.
Es werden Dinge auch besser.
Versehentlich.
Versehentlich. Vielleicht auch mit Absicht. Dieses TLS 1.3 und so. Ich glaube, das war schon Absicht, dass es besser wird.
Ja, das kann gut möglich sein, ja. Da sind ja viele gemeine Sachen drin, auch, dass man, ja.
Besser ist auch, dass Freifunk jetzt zumindest mal gemeinnützig wird. Das ist sehr gut. Ich hoffe, da hat
das ist sehr gut. Den Übergang habe ich jetzt ein bisschen verpasst.
Ich war doch gerade bei WLAN, da habe ich jetzt gedacht, da passt es super dazu. Aber ja.
Ja?
Nee.
Passt schon. Du hast
doch gerade über WLAN geredet. Also
dann hier, zieh das mal hoch. Erzähl uns mal, was ist hier gemeinnützig gut? Also ja, ist eine gute Sache.
Freifunk ist eine gute Sache.
Beste Sache ever.
Eine sehr gute Sache auf jeden Fall. Vielleicht nicht die beste Sache, aber schon eine sehr gute Sache.
Gute Sache, auf jeden Fall.
Ist eine gute Sache, genau.
Okay, Ingo, also, erzähl mal.
Es ist nicht meine News, aber ich meine, ich kann dir trotzdem was dazu erzählen, aber. Also Freifunk, wenn die Geld- oder Sachspenden annehmen, kann man das jetzt von der Steuer absetzen. Das war nicht so ganz klar, insbesondere nachdem einige andere auch die Gemeinnützigkeit verloren haben. Ich glaube, wie Kampak und Attacke und so, war jetzt auch nicht klar, ob Freifunk, die Freifunkvereine sozusagen einen genügenden gemeinnützigen Beitrag leisten, um dann von dieser Steuersache zu profitieren. Und da wurde jetzt, weiß ich nicht, gab es einen Bundestagsbeschluss dazu oder diese Steuer Dinger, die da beschließen, wurde das jetzt klargestellt, dass Freifunk als gemeinnützig anzuerkennen ist.
Sehr gut.
Schön.
Sehr das gut. Ingo, du wohnst ja so weit draußen, wo es sonst kein Internet hat, außer bei dir am Haus. Betreibst du einen Freifunk-Hotspot?
Nee, ich hoffe doch. Halt kein, ich weiß, ich will, das ist dieses Zeitproblem. Ich habe tatsächlich sogar schon in der Gemeinde dafür Geld im Haushalt, dass wir sowas machen. Aber Zeit. Das ist echt. Ich habe.
Wie weit sind deine Kinder? Können die das nicht schon machen? Kannst du denen nicht schon Sachen quasi
nicht
ab?
Ah. Nee. Also ich würde das sowohl hier selber betreiben als auch irgendwie in der Gemeinde an 2, 3, 4 Stellen, aber ich komme nicht dazu. Also zwischen Schule digitalisieren, muss man ja auch noch machen, so zwischendurch, da irgendwie die Cloud einführen. Es geht nicht. Es geht leider nicht. Ich habe nur 24 Stunden und leider nicht alles möglich.
Wir teilen
die. Aber immerhin, die Lehrer habe ich schon in der Cloud. Jetzt muss ich ja nur noch die Schüler alle reinkriegen. Das ist,
an der Front bin ich gerade ein bisschen froh, dass ich mit Schule noch nichts zu tun habe.
Ja, siehst du, und das ist halt jetzt wieder DSGVO Datenschutzwahnsinn. Da muss ich mich jetzt auch erstmal dann mit beschäftigen, wie ich eine DSGV-Risikoabschätzung dann für so eine Schulcloud mache.
Oder ob man das überhaupt gar nicht braucht. Das Unverschämte ist doch, dass das Aufgabe der Ministerien gewesen wäre seit 10 Jahren.
Ja, also, natürlich. Klar. ist alles super. Also es läuft alles. Auf dem Land alles super. Also wir haben Glasfaser, immerhin. Aber die Telekom will erst ich habe jetzt bestellt tatsächlich Glasfaser.
Oho.
Es wird, ja, aber sie wollen erst irgendwie dann in 6 Monaten umschalten, weil da ja erst mein alter Tarif, ich hör auf, es wird schon
nicht
wieder.
Nicht in Ordnung.
Es wird schon wieder absurd.
Wir sind hier noch nicht beim Mimimi, Ingo. Du kannst ja schon wieder Kategorien vorziehen. Das geht nicht.
Das ist nicht in Ordnung.
Weil Glas und DSL auch so viel miteinander zu tun hat, muss man das ja aufeinander abstimmen, dass man das eine abschaltet und das andere anschaltet.
Das wissen viele gar nicht, ja.
Lassen wir das. Das wird einfach nicht gut. Also ja, wir waren bei Freifunk, ist gemeinnützig anerkannt. Das ist schon mal eine super Sache. Hilft bestimmt einigen Projekten. Was wir immer noch nicht haben, ist, dass diese Störerhaftung 100%ig abgeschafft ist. Das ist immer noch ein Problem. Sie haben sie ja nur so zu 3/4 abgeschafft. Und es ist halt, schön Freifunk, aber ich meine, wenn ich jetzt einen Freifunk-Hotspot nicht betreiben kann, ohne dass, wenn da jemand drüber surft, ich dann doch verknackt werde, bringt mir das halt nur so semi was. Das ist halt das andere Problem mit dem
Freifunk. Kannst ja einmal durch die Google Cloud durchjagen.
Google VPN,
genau. Zack, fertig.
Ja. easy. Das ist halt, sie machen halt, sagen halt immer A, aber dann nicht B. Das ist bei allen Dingen so. Gut.
Oder nicht gut.
Oder auch nicht gut. Ja, hatten wir heute schon öfter. Okay, macht mal weiter.
Machen wir
das
mal sein, weiter.
Es will noch jemand was zu diesem WLAN-Thema sagen. Nee.
Nö, WLAN gut. Wird sich eh nicht durchsetzen, weil 5G nee. Kommt.
Ja, ja, ja. Nee, Kabel ist sowieso besser. Immer, ich sag immer,
genau.
Immer Kabel.
Immer Glas. Immer Glas. Sonst unter Glas geht nichts.
Ja, genau.
Gut. Haben wir das auch abschließend hier geklärt? Wenn ihr
Fiber
Problem habt, einfach Glas. Einfach Glas nehmen. Problem
Fiber
gelöst.
To the Desktop.
Genau. Ein Projekt für nächstes Jahr, ne? Weil bin ich dieses Jahr offensichtlich nicht dazu gekommen.
Ja, aber
vielleicht
ein Projekt,
nächstes
was
Jahr.
Dieses Jahr noch fertig geworden ist, ist.
Ha! Seit sieben Jahre, glaube ich, Cyberpunk 2077.
Ich habe gedacht, die machen das so wie Stuttgart 21,
ja,
dass sie quasi ihr Jahr dazu schreiben. Aber die haben es ja wirklich eingehalten noch. Also sie sind ja vor 2077 fertig geworden. Ist
ja, immerhin. Immerhin. Von dem her
Respekt.
Kann man nichts sagen. Star sieht ganz gut aus, so was ich gesehen habe.
Außer du spielst auf der PlayStation 4?
Außer du spielst auf der Konsole, genau. Ja. Ich glaube, auf der Xbox sieht es auch gar nicht mal so gut aus. Ja. Ich habe auch irgendwie so Tweets gesehen, dass sie wohl so einen Intel-Compiler benutzt haben, der dazu führt, dass dieses Assembly, was da rauskam oder rauskommt, auf Nicht-Intel-CPUs wohl
nicht so geil läuft,
merkbar schlechter läuft. Das halt auch ein bisschen Dick-Move ist. Gerade jetzt, wo viele Leute halt irgendwie auf die AMD-CPUs wieder umgestiegen sind, weil sie halt einfach cooler sind aktuell. Und sie benutzen wohl irgendwelche Extensions an ganz wenigen Stellen, was dazu führt, dass du es nicht mal mit alten Intel-CPUs spielen kannst.
Läuft bei denen auf jeden
also
Fall.
Du brauchst wohl neues Intel CPU-System mit irgendwie ordentlicher Grafikkarte, damit das ein bisschen cool aussieht. Oder ihr macht das so wie ich, wenn man halt irgendwie eh nicht so wirklich Zeit hat zum Spielen, aber irgendwie so Playthroughs nebenbei schauen kann. Ich habe hier mal eins verlinkt, das, was ich schaue. Das ist halt so, du kannst Laptop offen haben, du kannst irgendwie auf dem Fernseher oder auf dem Beamer oder so, kannst das Playthrough im Hintergrund laufen lassen und dann kannst du
fast so gut wie selber spielen.
Das ist fast so gut wie selber spielen, ist einfach du weißt, wie das Spiel aussieht, du bekommst irgendwie so die Main-Story mit, aber du kannst halt nebenbei, kannst du irgendwelche Dinge hacken, zum Beispiel Freifunk oder deine Schule digitalisieren. Von dem her, Playthroughs, beste Sache ever.
Ja, und oder wenn ihr wenig Zeit habt, dann guckt einfach den Speedrun. dann habt ihr quasi das Spiel gespielt, müsst es nicht mehr selber spielen. Ihr habt nichts mitbekommen, aber ist auch scheißegal, weil es fertig.
Das braucht nicht so viel Zeit.
Ja. Ich habe das gemacht für Shadow of the Colossus, das war sehr nice. Das war ein 2 Stunden Speedrun und ich habe quasi das komplette Spiel gesehen, ich muss gar nicht mehr spielen.
Ja.
Das ist sehr nice. Und ja, für Leute, die wenig Zeit haben, also für den Ingo zum Beispiel, ja, der könnte sich zum Beispiel den Speedrun angucken.
Hier, also es gibt hier sogar schon Check out my new world record. Er hat hier das nochmal gespeedrunnt. Hier
ich
das Video,
nur
was
ersten,
du ja verlinkt
ich,
hast.
Ich habe tatsächlich nur Speedrun Cyberpunk 2077 gesucht.
Genau, das sind 4 Stunden 20 und wenn jetzt Ingo vielleicht nur 4 Stunden hat, hat er hier einen neuen Weltrekord aufgestellt mit 3 Stunden 56.
Ha, nice.
Ja,
von dem unbedingt. Her, genau. Kannst du noch Intro skippen oder so, kannst du vielleicht noch halbe Stunde sparen.
Das ist sehr nice, ja.
Da bist du unter einem halben Tag kannst du hier das ganze Spiel, ganzer Content.
Das stimmt. Das kann ich ja in der Nacht einfach anmachen und einfach in meinen Traum einbinden oder so.
Genau. Und weil ja alles seine Ordnung haben muss, gibt es hier eine change.org-Petition für die Manholes, wie nennt man die? Gullideckel auf Deutsch. Die sind nicht nach dem richtigen ISO-Standard, die sind viel zu schwach und ich meine, es geht gar nicht, die muss man fixen.
Okay, was ist das Problem genau?
Die sind irgendwie nach einer falschen, also es gibt irgendwie Norm, für Gullideckel gibt es offensichtlich eine DIN-A-Norm.
DIN-Norm,
genau, Entschuldigung, DIN-Norm.
Deutsche Industrienorm.
Genau. Norm. Und Norm. Und offensichtlich haben sie da die falschen gebaut oder eingesetzt oder, sag mal,
gibt's ja wohl
eingezeichnet.
Nicht. Furchtbar.
Die haben quasi nur die für 12,5 Tonner eingesetzt, anstatt die 40 Tonner.
Genau, das ist natürlich.
Das ist natürlich Panne. Also, was soll denn der Quatsch, bitte? Da spiele ich das Spiel nicht mehr. Mir ist aufgefallen in dem Speedrun, ja. Da hätte ich den auch direkt ausgeschaltet.
Direkt ausgemacht. Ja, auf jeden Fall gibt es da.
Oder noch kurz die 20 Minuten Zähne geguckt.
Gibt es da eine Petition, die man unterschreiben kann? Ganz lustig.
Was ist denn dieses Change.org? Hat das irgendeinen Impact oder ist das einfach nur so? Ich verstehe das, ich verstehe Change.org ehrlich gesagt nicht so richtig. Das ist quasi eine Seite, da kannst du quasi sagen, dass irgendjemand das unterschreiben soll und dann machen das und dann schicken die das dann irgendwo hin oder so? Schicken
die ist das eine Aktivistenanlaufstelle. Ja, die Leute, die nehmen dann da die Stimmen, die sie da gesammelt haben und fühlen sich dadurch gestärkt und stellen sich dann vor den Bundestag und sagen, hier haben 500 Leute meine Petition unterschrieben, jetzt hört mir zu.
Dass wir Cyberpunk 2077 fixen müssen, weil die den falschen Dean
richtig
ausgewählt haben für ihre Meinung. Okay, alles klar.
Das klingt das jetzt ein bisschen gemein. Ich glaube, also ich habe schon davon gelesen, ich glaube, ich habe irgendwann auch schon mal da Sachen supported. Und wenn man dann ein bisschen nachliest, die Leute, die initiieren, oder in den Fällen, wo ich danach gelesen hatte, ist wahrscheinlich bei allen so, die sind dann auch hingegangen und haben mit den 50.000 Unterschriften sich an Politiker und Öffentlichkeit gewandt und so. Und dann hat man natürlich auch was in der Hand, wo man eine deutlich lautere Stimme hat, als die, die man alleine so hat. Das ist, wenn man so eine Initiative starten möchte, ist das sicherlich eine erste Plattform, mit der man das machen kann.
Es ist halt sowas zwischen einfach nur, ich bin hier halt so ein Typ und ich habe jetzt eine Meinung, aber es ist halt irgendwie doch noch nicht so wirksam, wie ich habe tatsächlich irgendwie Unterschriften gesammelt oder so und ich habe hier tatsächlich echte Menschen, die irgendwo unterschreiben mussten und ich war irgendwie draußen und so. Das glaube ich, das zieht schon noch ein bisschen mehr als einfach so, ja, Leute haben halt auf einer Internetseite irgendwie
auf OK gedrückt. Weil
auf
das
okay
ist ja
gedrückt,
quasi
mehr oder weniger.
Oder quasi gereached, die haben quasi mein Mastodon remastodiert oder so.
Remastodiert, genau.
Das ist halt,
aber so ein,
okay, dann habe ich das auch verstanden. Okay, also du machst sie da rein, sagst, kriegst dann irgendeine Zahl und dann gehst du mit irgendwie zu der Firma und sagst so, hier, mindestens 1000 andere Leute haben auch gesagt, dass sie es doof finden und das sind ja voll viele Leute. Das ist so die Idee. Ja. Okay, habe ich das auch verstanden. Schön. Okay, was haben wir noch?
BSD schon wieder.
Ha? Schon wieder scheiß BSD. Alter.
Was?
Dreck.
Entschuldigung?
Nee, erzähl. Nee, BSD.
Hier, beste Wirecard.
Sache. Ah, das ist nice. Okay, alles klar. Erzähl mir mehr.
Ja, aber hier erstmal haten. Hier, BSD bekommt Wireguard im Kernel.
Aber SVN, seriously?
Ja. So ist es halt bei BSD. Die sind halt so schnell.
Oh Gott.
Das ist halt, die denken an Leute wie dich, Ingo. Die machen was für die alten Leute. Dass sie hier nicht auf dieses neue Git,
Wir haben gestern SVN endlich abgeschafft. Ja. Und gegen Git ersetzt. Es hat nur 2 Jahre tatsächlich Vorbereitung gekostet, aber jetzt endlich SVN weg.
Nice. Ja, SVN haben wir schon seit bestimmt 3 Jahren mittlerweile weg von dem her.
Ja, wir sind ja so eine alte Behörde, das dauert ja, einfach länger.
Sich. Ne?
Also wir haben bei uns auch eine Firma Git, aber auch andere Sachen noch.
Auch Beispiel, SVN?
Nee, ClearCase. Das ist quasi noch viel schlimmer.
Nice.
Sie sagen, es wird nur benutzt fürs Release, na toll. Das heißt, du musst es auch noch benutzen.
CVS, anyone?
Nee, geh weg.
Und dann gab es noch dieses, wie hieß
Perforce.
Es gab noch Mercurial.
Und RCS. Mercurial.
Ja, RCS. Und PVCS vielleicht?
Perforce.
Ja, irgend sowas.
Ja, aber Perforce war auch kommerziell, aber er war ziemlich verbreitet, genau. Weil die das Branch-Handling schon sehr gut hinbekommen haben, sehr früh. Branches und Merges haben die sehr gut hinbekommen. ich war mal bei einer Firma, die das benutzt haben und die haben damit ihr Release-Management gemacht und waren damit für das restliche technologische Level, auf dem sie unterwegs waren, ziemlich gut aufgestellt. Was, habt ihr das jetzt zwischen den Zeilen verstanden, was ich gesagt habe?
Ja.
Ja. Ups. Ja, also Stille. Auf Arbeit haben wir auch.
Wir gehen jetzt nicht bei LinkedIn schauen, was deine ehemaligen Arbeitgeber
machen. Nee, machen wir nicht. Das machen andere Leute vor uns.
Findet sich da auch nicht.
Gibt's keine Sorge. Den Link gibt's nicht. Glück gehabt. Ja. Naja, auf jeden Fall zurück zu News. Genau, die haben noch S-Fine, aber sie haben jetzt auch in Kernel WireGuard Support. Was? Beste Sache ist, haben sie sich von OpenBSD wohl geklaut, mostly. Sind sie hingegangen, genau. Haben gesagt, hey, schöne WireGuard-Implementation habt ihr hier, wäre ja schade, wenn wir die klauen.
Piratisieren, oder? Schade, wenn die bei euch verrottet.
Ja, wäre ja schade, wenn die bei euch im CVS weiter stirbt, die nehmen wir jetzt mal ins moderne, tolle S-Fine rüber.
Genau, oh Revision 386.163.
Genau.
Genau, da kannst du direkt die finden.
Gut,
das ist toll.
So viel sehr zu gut. Dem.
Ja. Mit einem Commit quasi alles hinzugefügt und hat direkt funktioniert. Nice.
Genau. Bei denen. Nee, also ich glaube, was die da normalerweise machen, ist halt so ein Patch-Ding. Du machst halt irgendwie Patches in so ein Fabricator? Heißt der Fabricator? Dieses Diff-Tool, wo du dann diskutieren kannst, wie auf GitHub, wo du dann so einen Branch machst und hast du dann halt da einfach Diffs und am Schluss machst du halt einen Diff, der funktioniert und applies den halt auf den Hauptbranch. Die haben da einfach halt rundherum gearbeitet, dass man da irgendwie nicht Branches machen kann und so.
Okay, das ist ja praktisch.
Es geht so, aber es funktioniert halt.
Ja, Data Path largely shared with OpenBSD Implementation. Das ist auch schön ausgedrückt. So, wir haben einfach alles genommen. So, largely shared. Ja, es ist ein Teilen. Ja, es ist ein Geben und Nehmen. Wir geben uns die Implementierung, wir nehmen sie. Fertig. Schön. Ja, die wissen aber, wie das mit dem Teilen funktioniert. So, was haben wir hier als nächstes? Noch wieder Google News. Die hätten wir aber zusammen batchen können. Nein. Tja. Der hat das schon wieder nicht hinbekommen. Ingo?
Was?
Das ist doch bestimmt deine Farbe.
Nee, ist nicht meins. Keine Ahnung.
Markus, deine Farbe.
Ja, meine Farbe halte ich für ein Gerücht. Mhm. Das ist länger her. War ich das?
Krank? Okay.
Ach ja, natürlich war ich das. Ja, doch, ich erinnere mich.
Jetzt kommt's wieder. Wie ich's gerochen habe.
Ja, und zwar hat's das Gesundheitsministerium ein Knowledge Panel initiiert. Die News ist was älter, die hatte ich kurz nach der letzten Sendung schon gepickt. Und das fand ich ganz lustig, weil sie damit offen den berühmten Krankgoogeln den Kampf ansagen. Und sie wollen mit diesem Knowledge Panel, das in die Google-Suche integriert wird, also sie machen da gemeinsame Sache mit Google, um diesem Symptom was entgegenzusetzen, wollen sie eben Fehlinformationen dadurch überlagern, dass sie dieses behördlich, ministeriell geförderte Panel vorne anstellen.
Kannst du mal ein Beispiel machen?
Ja, du suchst nach Grippe und entweder landest du bei Antworten auf gute Frage nett und da sagt dir jemand,
das Beste.
Entweder sagt dir jemand, ja, kalte Hände, das ist schweres Grippesymptom, du wirst in den nächsten 2 Tagen 40 Grad Fieber bekommen, du solltest jetzt schon mal dich kalt stellen, in die Badewanne legen.
Geh direkt in den Tiefkühler rein mit dir.
und dich 2 Tage lang krank melden. Und anstattdessen wollen sie jetzt dann eben, wenn du nach so Begriffen suchst, ein Panel einblenden auf der Seite, wo drin steht Grippe, nichts Schlimmes, das und das sind die Symptome, verhalte dich ruhig und bleib zu Hause, aber im Prinzip kannst du Homeoffice machen.
Stay calm, carry on.
Ja, genau. Und sie machen das für über 160 Krankheiten, also auch
schon.
Sowas wie das Migräne, Grippe, Bandscheibenvorfall, so habe ich die News verstanden. Ich benutze halt kein Google, ich weiß es nicht.
Also keine Ahnung, ich habe hier, vielleicht ist es auch irgendeine Ad, die bei mir geblockt wird, aber ich sehe das jetzt gerade spontan nicht.
Also, ich bekomme das halt auf Englisch.
About Feature Snippets. Ich habe nur
und
ein Feature Snippet.
Auf der rechten Seite hast du halt irgendwie so ein Panel-Ding, wo halt irgendwie so die wichtigsten Overview-Symptome, Treatments, Specialists.
Kacke.
Tja. Ich weiß nicht, ob das...
Wahrscheinlich mein eager Adblocker quasi hat da zugeschlagen.
Vielleicht. Aber es ist auf
also
jeden
mit
Fall
Grippe funktioniert es. Ne? Ich habe es dann jetzt auch mal auch getestet, wenn ich schon hier die News picke.
Ich habe es bei mir jetzt mal quasi auch da reingeworfen, aber so sieht es bei mir aus. Quasi auf der rechten Seite ganz viel leer. War wahrscheinlich, da mal Werbung kommt oder so. Aber sonst habe ich da auch nichts.
Also neben den Suchergebnissen rechts ist so eine Box, wo oben links, oben der Titelblock grün hinterlegt ist, so Medizingrün, Mintgrün. Mhm. Medizin, Mintgrün.
Ja, aber
da steht dann Überblick, Symptome, Behandlungen.
Drin. Ja, Melkfurg bekommt das irgendwie nicht. Ja,
ich bekomme
du bekommst
es nicht.
Irgendwie nicht.
Ich bin wahrscheinlich nicht cool genug oder so. Ich bin nicht deutsch genug vielleicht.
Das nicht.
Keine Ahnung.
Vielleicht hast du nicht genug Grip.
Ich habe nicht, vielleicht weiß Google einfach, dass ich total der coole Typ bin. Gar nicht so ein bescheuertes Panel brauche, wenn ich dumm bin.
Die wissen, dass du gar nicht krank bist.
Die wissen, dass, ja, das wäre ein bisschen creepy. Das ist korrekt, ja.
Das ist aber Realität, weißt du?
Was soll ich jetzt tun?
Aber
kann ich mich schützen gegen Google?
Gegen Google. Google VPN.
Google VPN vielleicht. Ja, gute Idee. Ich surfe einfach über Google VPN, dann weiß Google wenigstens nicht, was ich mache. Ja. Oh, warte.
Wait a second. Ja. Gar nicht mal so praktisch.
Ich gucke mal, ob ich hier über das andere Ding.
Während du weiter probierst, ob du Grippe hast oder nicht, können wir ja vielleicht weitergehen zu GIMP.
Aber ihr habt schon Adblocker
feiern.
Und so, oder?
Feiern,
ihr habt doch
feiern,
jetzt
feiern.
Ja,
natürlich haben wir Adblocker.
U-Block Origin.
Auch im Porn-Mode habe ich da nichts. Also
du vergisst das Pi-Hole. Du hast doch wahrscheinlich noch zusätzliche Blocker bei dir installiert.
Nee, ich habe nur das gerade.
Tja.
Tja, well, echt. Shit. Jetzt würde ich gerne wissen, was ich machen muss, aber jetzt kann ich es nicht herausfinden, weil mir diese Information.
Ich denke, Google weiß, dass du solcherlei Hinweise sonst sowieso ignorierst und blendet sie direkt aus.
Vermutlich, ja. Ist da wenigstens direkt Werbung, dass ich noch irgendwelche Aspirin dazu kaufen kann oder so? Bei euch? Ich weiß ja nicht, wie das aussieht.
Nein.
Macht doch mal ein Screenshot von euch, so wie es aussehen sollte.
Es hat ein Screenshot im Artikel. Junge! Ja.
Wer liest denn
durch.
Bitte Artikel? Ja,
du
das
musst
ist doch
dir den nicht durchlesen, du kannst dir ja nur das Bild
die
anschauen.
Bilder angucken.
Ah, das ist einfach, ja,
wenn
das stimmt,
du nicht
das
lesen ist, willst.
Das ist korrekt, ja, das so wie, so, wie ich sonst auch halt mache.
Ja, also, sehe ich
können wir
nicht.
Jetzt endlich feiern gehen, Leute?
Nein.
Feiern? 25 Jahre. 25, die 25. Geburtstage sind die besten.
Was
ein bisschen
ist der
schade,
Firefox,
dass der,
oder was?
Dass er.
Nee, Gimp. Ach, schade.
Dass er aus.
Das war. Nächstes Mal. Nächstes Mal.
Bisschen schade, dass er ausfällt wegen Distanz und so. Aber 25 Jahre bedrückt uns Gimp jetzt schon. Und seit 25 Jahren gibt es die Diskussion darüber, ob Gimp jetzt ein nützliches Tool ist oder einfach an seiner Benutzeroberfläche gescheitert. Insofern allein schon ein Achtungserfolg, dass es Gimp überhaupt noch gibt. Weil es doch erstaunlich viel Totrederei gab. Ich fand damals sehr cool, in den ersten Versionen, die ich benutzt habe, dass man einfach, während man mit der Maus über einem Menü-Item war, die Tastenkombination drücken konnte, für die man dafür festlegen wollte und es war gesetzt. Man musste nicht in ein Menü rein, man musste sich nirgendwo rumhangeln und es hat einfach funktioniert, direkt Shortcut festlegen und benutzen. Und dieses Feature gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber dafür haben sie viel an der Benutzeroberfläche getan, viel am Farbmanagement getan, viel an der Unterstützung für andere Grafikserver getan. Und ich glaube, mittlerweile ist es eine durchaus ernstzunehmende Alternative zu kommerziellen Tools. Und nicht nur von Nerds dazu beschworen, sondern es ist tatsächlich auch da angekommen. Jetzt, hat noch jemand auf dem Radar was mit der Version 3.0, die aktuell in der Entwicklerversion 2.99 vorbereitet wird, noch kommt, weil da bin ich nicht auf dem Laufenden.
Hier, ich habe die rausgepickt und zwar aus einem einzigen Grund. Hier, mit nativem Support für Wayland und High-DPI-Displays, weil wir haben uns ja gefragt, wer macht hier, vorletzte Sendung haben wir uns ja gefragt, wer macht hier dieses Wayland.
Ja.
Wayland.
Auch so ein Trigger,
Mal.
Echt.
Auf jeden Fall habe ich da gesehen, hier, Development Release 2.99.2 und da steht groß GTK 3 based user interface with native support for Wayland und High DPI Displays. Und Support für Wayland und High DPI Displays ist natürlich immer gut.
Leute lieben gerade Wayland, so, oder? Das ist
ja, und gerade so High DPI Displays, wenn du so ein Grafik-Dinge machst, natürlich so ein krasses High DPI Display hast, wäre natürlich schon gut, wenn dein Grafikbearbeitungstool das irgendwie unterstützt. Und nicht dein Interface dann so unbenutzbar kleine Buttons bekommt. Und ja, ich benutze es trotzdem nicht. Aber gute Sache, dass es noch gibt. Aber solange ich bei Adobe Geld einwerfe und dann Photoshop dazu bekomme, bleibe ich halt irgendwie bei diesem Photoshop. Das ist natürlich ein bisschen...
Nicht in Ordnung,
ein bisschen traurig.
Schämen.
Ich habe einen schönen Tweet gesehen, den ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, aber irgendjemand hat halt gesagt, irgendwie das einzige schlimmer als der Name GIMP sind halt die Leute, die es benutzen. ja.
Ey.
Kann ich nur sagen, +1 und Like.
Das ist nicht in Ordnung, glaube ich.
Aber lustig.
Ich fühle
aber
mich
lustig.
Beleidigt in irgendeiner Form, das die ich nicht ganz verstehe, ja. Aber es nicht in Ordnung.
Und es bringt halt die Diskussion mit dem Namen wieder auf. Es gibt ja irgendwie dieses Glimps? Dieser GIMP-Fork hatten wir auch schon.
Ja, die haben es wie FreeSSL gemacht, haben einfach nur das GIMP genommen, haben gesagt, ja, das heißt jetzt Glimps, fertig.
Ich glaube, die Glimpse, weiß ich nicht, wie spricht man das aus? Spricht man das eh am Ende da aus oder nicht? Mal schauen, das ist schon so halbwegs aktiv, glaube ich. Die bauen da schon ein bisschen mehr als dieses FreeSSL, was einfach mal geforkt und dann
fertig.
Nie mehr was passiert.
Nee, ab und zu machen wir ein Fast-Forward-Merch.
Ja, ab und zu meinst du alle 2 Jahre vielleicht.
Ja, immer wenn's dann halt soweit ist,
passt.
Mal wieder.
Ja. Ja, genau.
Gut.
Immer am 8.8. Nein, natürlich nicht.
Das verstehe ich jetzt nicht, Dinge, die wir nicht einhalten.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Das
aber kriegen wir nicht aber das hin. Nächste Mal dann erst wieder 2088 oder so.
Vielleicht.
Ja. Nach Cyberpunk, wenn es dann fertig ist.
Das ist ja jetzt fertig.
Fertig, in Anführungszeichen. Ja.
Gut.
Genau.
Also ich mag GIMP.
Tolle Sache.
Also für die 3-mal im Jahr, die ich es brauche, ist es total.
Ja, ich muss zugeben, ich nehme es auf, wenn ich irgendwie auf Linux bin und irgendwas nur kurz irgendwie rumbasteln muss,
nur
dann nehme ich natürlich auch
Memes
GIMP.
Zusammenstecken.
Ja, genau, für solche Dinge, so Bild und dann Text drunter oder so, dann nehme ich natürlich auch immer GIMP her. Von dem her.
Genau.
Ist schon ein ganz okayes Tool. Kann man nichts sagen.
Auch nichts sagen kann man gegen Pulse Audio. Benutzen wir auch gerade fast alle.
Yes.
Super Sache.
Ich benutze Audio. Beste Sache.
Wäre ich auch.
Beste Sache.
Ja. Bis auf Markus benutzen es gerade alle. Von dem her. Aber irgendwer will es trotzdem ausrangieren.
Ey.
Das ist gut. Ey. Genau,
warum?
Das ist gut. Das ist von dem Erfinder, der uns auch SystemD gebracht hat. Von denselben Erfindern wie SystemD kam auch Pulse Audio.
Das ist sein erstes Projekt, wo er gesagt hat, hier, dieser Shit, was die da machen mit dem Audio-Zeug, das ist so ein Müll. Ich habe ein neues Projekt, ich nenne es Pulse Audio. Und er konnte damit seinen Chef überzeugen, dass er daran arbeiten darf. Und das ist schon mal ein fucking Achievement. Muss man auch mal dazu sagen, ja? Das ist einfach ein cooler Typ.
Tja.
Und Lennart ist einfach...
Jetzt dieselben Chefs, hier. Aber wahrscheinlich ist ja immer noch Red Hat. Anderes Video-Framework.
Das ist jetzt IBM,
Audio,
das
Video.
Darf man nicht vergessen. Das sind andere Leute. Das sind Böse.
Ja.
Das ist Imperium.
Hier, Plug.
Was?
Hier gibt es ja diesen CAA-Podcast und da gibt es ein CAA 209, das Linux-System, was mit diesem Herr Pöttering ist. Kann man sich durchaus mal anhören. Habe ich ganz gut gefunden, damals.
Hast du?
Von 2015. Der ist schon echt. Das ist schon echt ein alter Podcast.
Gut abgestanden.
Gut abgehangen, aber ist ganz interessant und sie sprechen halt auch irgendwie über, wie es zu Puls Audio gekommen ist und was da so ein bisschen die Idee war.
Chaos Radio und Express. Oh was? Mein Gott.
Chaos nee, Radio CRE.
Express. Krass. Aber die heißt, das heißt jetzt nur noch CRE, oder?
Ach so. Hm, ja, stimmt. Ja, ja. Weiß ich nicht.
Der Chaos Radio, hat sich der Umfang mal umbenannt, weil er gesagt hat, das ist ja nicht mehr Chaos, hat ja nichts mehr mit Chaos zu tun. Das ist jetzt sein
das,
Ding.
Das wie GNU? GNU ist GNU? Oder so?
Nee, GNU ist not Unix.
Nee, GNU ist GNU.
Nee. Echt? GNU haben sich jetzt übrigens, auch umbenannt, oder was? Dies,
hier, das ist doch scheiße. Wenn wir schon am Abschweifen sind. Es gibt ja den GHC, den Glasgow Haskell Compiler. Und dementsprechend müsste ja dann der GCC der Glasgow C-Compiler sein, oder?
Nein.
Warum nicht? Das ist voll logisch.
Warum muss der auch aus Glasgow kommen? Was ist das für ein Quatsch, bitte?
Ja, weil das G in GHC für Glasgow steht, dann steht das G in GCC logischerweise auch für Glasgow. Ich sehe schon, ich finde das nicht so gut.
Ich weiß es nicht. Ich gucke mal jetzt, was GCC steht. GNU ja, bestimmt. GNU Compiler ja, Collection.
Ja, ja.
Ja, siehst du, GNU ist not Unix und dann was. Zack, hast du das.
Genau, die GNU Compiler Collection. Aber ich finde, Glasgow C Compiler eigentlich ganz gut.
Ach so.
Wie auch immer.
Du meinst,
das wäre bestimmt witzig gewesen, hättest
noch irgendwelche Relevanz behält, nachdem Großbritannien dann jetzt ausgetreten ist aus der EU? Du willst die Briten eigentlich noch was Gutes tun, gibst du.
Naja, noch das Glasgow ist vor allem in Schottland, aber.
Ja. Das ist, gehört leider noch zu, ist, ne, das, ist noch nicht getrennt.
Ist das
noch die sind
Schottland
die
gehört noch zu Großbritannien.
Ach so, das stimmt, ne?
Ne, die haben nicht, sich nicht abgespalten, die haben das immer mal diskutiert, aber sie haben es nicht geschafft.
Ja, für mich sind das so, gedanklich sind das irgendwie so zwei Dinge. Aber ja,
der Postillion hat ja eigentlich auch schon rausposaunt, dass die Schweizer mit den Schotten die Lokalität tauschen, also das Staatsgebiet, weil dann einfach die Schweizer das Problem los sind, dass sie von den Europäern umzingelt sind und die Schotten endlich mitten in der EU sind. Es wäre eine Win-Win-Situation. Und also ich meine, Berge gibt es da in Schottland auch.
Das ja, also ich meine, Schottland ist schön, das, also da würde ich jetzt, ja, kann man tun. Können da so Alkohol, können sie irgendwie auch? Also
ja, aber Skifahren wird wahrscheinlich schwieriger.
Ah, ja. Kann man ja einmal im Jahr nach St. Moritz oder so.
Ach, bei Glasgow gibt es bestimmt auch ab und zu mal Schnee.
Also dieses Jahr natürlich nicht, ne? Wegen Corona, hoffentlich. Verboten. Nee, ist glaube ich, eben nicht mal verboten. Das ist eigentlich das Traurige.
Das ist das Schlimme dann, ne?
Man könnte es tun, aber man soll es natürlich besser nicht tun.
Reißt euch zusammen.
Reißt euch zusammen, bleibt zu Hause, schaut Netflix oder YouTube. Hier ist Speedrun von Cyberpunk 2077.
Genau, wenn ihr keine Zeit habt, aber ihr habt Zeit, deswegen könnt ihr auch einfach den Rock so gucken, der mit 30 Stunden oder so geht.
Ja.
Das könnt ihr machen. Habt ihr die Auswahl?
Ihr könnt auch den Speedrun einfach zweimal schauen oder so.
Oh das der Tag oder auch auf halber Geschwindigkeit.
So praktisch.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Felix, du hast das neben mir laufen lassen, ne? Kriegt man verliert man nicht völlig den Faden? Also bei so einem Computerspiel zuzugucken, da muss man doch die ganze Zeit hingucken, sonst versteht man doch gar nichts mehr, wenn man eine halbe Stunde nicht hingeguckt hat, oder?
Ja, wenn du eine halbe Stunde nicht hingeguckt hast, dann, also du kannst das schon
zurück.
Nur ja, dann musst du zurückspulen, wohl oder übel. Oder, also ich mache das halt nur für Arbeiten, wo ich irgendwie nur so 10% meiner Hirnkapazität für wirklich das brauche, was ich irgendwie machen muss, irgendwie so Mails rumschubsen oder irgendwie so. Mhm. Aber wenn du wirklich konzentriert arbeiten willst, dann nein, geht's natürlich nicht. Also gibt vielleicht Leute, die das können, aber dazu gehöre ich dann irgendwie auch nicht.
Beruhigend, alles klar, dann
nee, okay. Nee, ich mehr dann so, keine Ahnung, oder wenn du am Essen bist oder so nebenbei, das geht dann schon, aber
ich bin furchtbar schnell abgelenkt von bewegten Bildern in meinem Sichtfeld. Also ich könnte das nicht nebenbei laufen lassen.
Aber es gibt halt so ein paar Dinge, wo du irgendwie, oder wo ich zumindest irgendwie so Systeme updaten oder so, da brauche ich irgendwie, dass die meiste Zeit wartest du halt drauf, dass es irgendwie System, das irgendwie Patches applied, das irgendwie rebooted, keine Ahnung was, und dann musst du halt mal ein Kommando eingeben, das sind halt immer die gleichen drei, aber du musst halt irgendwie trotzdem da sein. Für so Kram geht's ja bei mir zumindest ganz gut.
Okay, das gut ist schön, dass ihr
hier also gucken könnt. Was war mit diesem Audio-Video-Framework, Ingo? Entschuldigung, wir sind da voll abgeschweift.
Ich habe keine Ahnung, ist wieder mal nicht meine
News. Ist nicht deine News.
Doch,
aber wir haben doch schon drüber geredet, oder?
Ich mein, ja, aber was passiert jetzt? Also, das habe ich irgendwie vielleicht verpasst.
Na, Fedora will in der nächsten Variante, Version Pipewire einsetzen statt Pulse Audio. Und aha, da irgendwie Pipewire zu Pulse Audio kompatibel ist, würde alles weiter funktionieren.
Sieht aber lustig aus, dieses. Ah, wobei das nur so ein...
Ich habe noch nie was davon gehört bisher. Ich habe es noch nie eingesetzt. Ich weiß nicht, was Pipewire ist. Aber ich meine, du als Fedora-Mensch wirst es ja dann demnächst benutzen und kannst es schon alles erzählen.
Sobald ich dann irgendwie update, kann ich euch das dann sagen, ob das
gut ist. Ja, du updatest auf ButterFS und dann auch auf Pipewire. Mhm.
Also ist das schon im aktuellen
Trend? In 10 oder 15 Jahren ist es dann auch in RHEL drin. Also das geht total schnell. Und von dem her... Alles super.
Aber das ist ja erst ein Änderungsvorschlag, der dann noch angenommen werden muss, oder? Oder ist das jetzt angenommen?
Nee, bisher war es nur ein Änderungsvorschlag, ja.
Sieht mir so. Okay. Ja, können wir ja dann nochmal drüber reden, wenn es drin ist. Aber warum nicht? Wenn es besser ist?
Wie gesagt, ich hab's mir nicht angeguckt. Ich habe keine Ahnung dazu. Kann sein, kann auch nicht sein.
Hier.
Wir werden es sehen.
Sagt sei performanter, sicherer und leichter wartbar.
Na dann.
Alle guten das Sachen. Das sage ich auch immer. Für alle meine Software. Das ist performanter, sicherer, leichter wartbar. Mhm. Stimmt meistens nicht, aber hey.
Hey.
Ja, gut. Gucken wir mal, wie das mit dem Jack-Zeug dann wird. Ich meine, das wird halt leider auch nicht mehr so viel weiterentwickelt, aber gerade im Profi-Audio-Bereich wird es ja schon noch verwendet. Gucken wir mal. Aber ich meine, wenn es da irgendwie Rapper drum gibt, vielleicht ist es ja schick genug. Keine Ahnung. Mal schauen. Gut. Dann weiter im Text. Dann Critical Open Source Projects.
Mhm.
Hat irgendjemand
und zwar
gefunden. Google hat gefunden.
Google-anische Wissenschaftler haben herausgefunden. Dass nachdem sie ein XKCD gelesen haben, dass es Software gibt, die quasi, wo die Welt drauf aufbaut, aber die eigentlich nur von einem Typen irgendwie quasi maintained wird seit 2003 und
dieses genau, OpenSSL zum Beispiel war
genau, so OpenSSL ist so quasi eins von den Sachen, die sind quasi kritisch für alle anderen Projekte, die darauf aufbauen, aber keiner hat diese wirklich im Scope. Google hat sich dann was ganz Tolles überlegt, nämlich ein Kritikalitätsscoring, quasi herauszufinden, wie kritisch wäre es denn, wenn diesem Projekt was zustoßen würde, zum Beispiel, dass der eine Maintainer, weiß ich nicht, auf einmal Lust hat, nur noch was mit Holz zu machen.
Kaputt.
Ja. Nö, der sagt so einfach, nee, Software ist scheiße, ich mach jetzt Holz.
Mit Holz, ja. Holz ist sowieso besser.
Er fängt jetzt quasi an, Holz zu bearbeiten, aber kein Maintainership mehr von seiner Software zu tun. Genau, und dieser Kritikalitätsscore soll quasi aussagen, wie schlimm das ist für andere Projekte, wie viele Projekte darauf aufbauen und so und wie viel Geld Google quasi, oder nicht Google, sondern irgendwelche Firmen diesem Projekt hinterherwerfen sollen, damit es weitergeht. Das ist so die Grundidee.
Okay, und das kann ich mir jetzt selber ausrechnen? Oder gibt es da schon eine Liste an Projekten, die irgendwie kritisch sind? Oder?
Ich glaube, du kannst schmeiße
ich das jetzt einfach auf meinen Computer und sage, rechne mal bitte alle Projekte aus,
die Listen, die du runterladen kannst.
Ja, also es gibt also die Listen und es gibt auch dieses Scoring als Open-Source-Projekt, um das selber auszudingsen.
Genau, und die haben die halt gezogen, die Listen, und berechnet und legen die auf der Cloud bereit. Und dann kann man da reinschauen. Das ist ganz, ganz interessant. Für den JavaScript-TypeScript-Bereich ist Definitely Typed das wichtigste
Projekt, gefolgt von React Native. Mhm. Und dann kommen, nach einer Weile, dann kommt Bootstrap als das bekannte Framework für Layouting. Und dann Grafana und Kibana. Und dann an 7. Stelle, 8. Stelle Angular. Und dann VS Code. Und damit haben wir so, glaube ich, die bekanntesten Sachen in der Top 10. Also es ist ganz interessant, mal zu sehen, dass auch die ganzen bekannten Namen vorkommen, aber dass sie eben wonach die gerankt werden. Oder was, wie sich das Ranking, was beschrieben wird, auswirkt. Was ich ganz interessant fand, war für die Java-Auswertung, dass Elasticsearch als Most Critical gerankt wird.
Mhm. Ja.
Und als zweites Gradle. Und also Gradle, das Build-Tool. Und das ist insbesondere dessen, für mich deshalb interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass Gradle ein bisschen wieder in der Wahrnehmung zurückgegangen ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich einen riesen Ritterschlag bekommen, dadurch, dass Android auch auf Gradle setzt.
Was nimmt man denn sonst, wenn man nicht Gradle Maven nimmt? Also weil
Maven, genau. Also in der Java-Welt nimmst du Gradle oder Maven. Und Maven hat
ja,
halt
ich,
einen komischen Phasen, fest definierte Phasen. Und Gradle ist wesentlich flexibler. Also mit Gradle kannst du das, wozu so ein Bild sich normalerweise in Projekten auswächst, wesentlich dynamischer oder wesentlich besser abbilden als mit Maven. Wenn man sich in Maven einmal reingefuchst hat, geht es mit Maven auch alles. Und es gibt in Maven auch unendlich viele Plugins. Es ist eine riesen Open-Source-Community. Und wenn man, gerade wenn man auf die Open-Source-Schiene abfährt und eigentlich nicht die ganze Zeit erzählt bekommen wird, hey, wir haben jetzt hier einen Build-Cache, guck dir den doch mal an. Dann will man wahrscheinlich lieber bei Maven bleiben. Von dem Technologischen her fand ich Gradle immer sehr, sehr reizvoll. Es steht eben Gradle Incorporated dahinter. Die versuchen da zusätzlich Features anzubieten, die dich auf kommerzielle Versionen oder kommerziellen Services wechseln lässt. Maven ist aber eben nicht auf GitHub und deswegen denke ich, kommt es auch gar nicht hier vor. Was man zwar hat, ist ein Maven-Plugin, aber Maven selber kommt in dieser Top 200 für Java nicht vor. Was dann nach Gradle kommt, ist Apache Flink. Also manche Apache-Projekte sind auf GitHub, Maven selber nicht. Flink ist, jetzt wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern nach Flink kommt dann das Spring Boot, das bekannte. Das bekannte
Also Framework. Noch nach Flink, komischerweise.
Ja.
Weil ich hätte jetzt gedacht, genau. Spring Boot ist schon irgendwie das Wichtigste oder so.
Spring Boot ist schon krass bekannt, das stimmt. Wesentlich bekannter hätte ich auch genauso gesagt, wesentlich bekannter als Flink. Also kurz der Vollständigkeit halber, Flink ist ein Stream Processing Framework. Spannend finde ich auch, dass Flink vor Hadoop kommt. Hadoop kommt dann erst nach Spring Boot. Aber gut, das sind vielleicht auch einfach, diese Kriterien sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das sind jetzt hier welche, wo sich viel Gedanken drüber gemacht wurde, sicher, aber letztendlich sind es halt irgendwelche Kriterien, die versuchen zusammenzureimen, woran man die Relevanz von Projekten festmacht. Und ob das dann wirklich so ist, das muss man sicherlich nochmal jeweils hinterfragen, je nachdem, wofür man diese Rankings jetzt benutzen möchte.
Ja, also zum Beispiel für Python gibt es halt so Projekte wie Home Assistant Core, Ansible, dann irgendwelche Sachen, wo ich es verstehen kann, dass die irgendwie kritisch sind, nämlich NumPy und Scikit-Learn, CPython und irgendwann kommt dann auch Buildboard. Und ich weiß nicht, ob Buildboard tatsächlich noch so mega verbreitet ist, dass man jetzt sagen würde, das ist super kritisch. Aber
ja, ja.
Also das ist halt ein bisschen komisch. Pip kommt halt irgendwo ganz unten erst.
Ja. Interessant in dem Ranking hier finde ich, dass zum Beispiel, dass da auch Apps drin vorkommen, zum Beispiel das OSM Arndt, der OpenStreetMap Client für Android. Wie ich finde, sehr empfehlenswerte App. Die ist auch in diesem Listing drin an Java-Apps. Und ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich habe ja eben gesagt, Maven ist gar nicht auf GitHub. Ist es sehr wohl. Aber ich bin zu wenig in Maven drin, um zu wissen, ob die jetzt umgezogen sind oder was jetzt der Grund sein mag, dass sie in diesem Ranking hier gar nicht auftauchen. Weil, ja,
bestimmt haben die nicht genug Sterne oder so und deswegen.
Ja, oder um es in Wikipedia-Terminologie zu sagen, die Relevanz ist einfach nicht da. Ist nicht belegt, die Relevanz.
Genau, keine belegte Relevanz. Na dann ist okay. Keiner benutzt Maven. Ja, also was man halt auch in diesem Ranking nicht sehen kann, sind alle Projekte, die nicht Open Source sind, also quasi alle Firmen, die quasi irgendwie intern irgendwelchen Quatsch damit machen. Das kommt halt, das kann halt in diesen Rankings nicht so gut rauskommen. Und ja, ich denke, es ist schon schwierig dann abzuschätzen, was das wirklich für einen Impact auf Firmen hat. Zum Beispiel nehmen wir Home Assistant. Ja, Home Assistant ist ein geiles Projekt und so für zu Hause rumfrickeln, aber es ist halt einfach nicht stabil und keine Firma wird sich das da antun, das irgendwie kommerziell zu versuchen zu verkaufen. Es ist halt einfach eine Frickel-Software. Deswegen halte ich das für ein bisschen schwierig an der Stelle. Ne?
Ja, gerade wenn du dann denkst, so ein, was wir ja vorher auch schon hatten, so ein Embedded TLS-Stack oder so, das siehst du dann halt irgendwie nicht, wer das alles benutzt. Und das ist halt super kritisch, weil das halt auf deinem ganzen IoT-Scheiß dann läuft. Aber das ist vermutlich dann auch schwierig irgendwie, du hast diese Datenbasis halt irgendwie nicht.
Ja.
Aber ich meine, es ist ein cooles Projekt.
Ja,
das ist ja mal ein bisschen im Auge behalten, was da draus wird.
Das stimmt.
Und man kann sich vielleicht wieder mal hinterfragen, was man sich für Dependencies so in seine Projekte reingezogen hat.
Was ich ein bisschen schade finde an diesem Projekt, aber das ist richtig cooles Datenmaterial, was die hier jetzt erzeugt haben mit dieser Metrik, die sie da zusammengestellt haben, um auch deutlich zu machen, es gibt relevante Projekte, wir müssen uns drum kümmern, das alles, was da dran hängt. Schade, dass nicht die Zeit und die Kraft dafür da war, da eine coole Website drauf zu bauen, weil ich finde, dass diese Betrachtung ist genauso wichtig wie der Tiobe Sprachindex oder wie der ThoughtWorks Technology Radar. Es ist einfach, wir benutzen alle diese Open Source Software die ganze Zeit in den Projekten. Und sie wird, in der Regel werden die Projekte von relativ wenig Leuten getragen. Jetzt mal die Firmen, die zum Beispiel als Firmen Boot, die dahinter stehen, ausgenommen. Aber auch dort ist das, was rein direkt an für den Nutzen, die Software stiftet, an diese Projekte zurückfließt. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem zum Beispiel, was SAP an Nutzen gestiftet hat oder Schmerzen und was da an Geld umgesetzt wurde. Diese Diskrepanz, das ist die Grundproblematik der State of the Open Source Community, sage ich mal. Die wird zu wenig nach außen gekehrt. Und ich finde, mit diesem Datenmaterial könnte man jetzt wunderbar viel populärer oder viel mehr Aufmerksamkeit noch heischen.
Gut, aber fairerweise muss man sagen, es ist jetzt irgendwie Beta und sie haben jetzt mal angefangen, das halt irgendwie auch was irgendjemand anders bauen kann, entweder auf Basis dem, was sie hier gemacht haben, oder sie machen das vielleicht später auch noch.
Ja, wäre auf jeden Fall cool, ja.
Aber es ist sicher ein lustiges Projekt da, das vielleicht auch mal zu visualisieren, weil ja CSVs durchzuschauen ist zwar lustig, aber wäre natürlich schon cool, wenn das irgendwie so fancy Webseite-mäßig daherkommt, wo man halt ein bisschen rumklicken kann.
Ja, das wäre auch immer ganz, ganz nett.
Ja, nicht so ganz nett. FireEye-Hack?
Ach ja, gut, da gehen wir jetzt schnell drüber. Ja. Wir sind schon wieder so spät.
Okay, na, sag mal zwei Sätze.
Genau, FireEye ist eine Firma, die machen so, ja, keine Ahnung, Pentesting, Security-Quatsch und so. Und du kannst quasi kaufen und die überprüfen dann dein Netzwerk. Ja. Und FireEye wurde gehackt von einem Actor. Quasi die Hacker wurden gehackt und entsprechend da sind dann quasi ihre ganzen super tollen Security-Tools quasi in andere Leute Hände gekommen. Stellt sich heraus, quasi auf dem, sie haben quasi gesagt, so ja, das sind unsere Regeln, wie man die Software, die wir verwenden,
in den IDS-Systemen wiederfinden kann. Und das haben sich halt Leute angeschaut und stellt sich heraus, quasi das meiste Zeug ist eh irgendwelches Open-Source-Tools. Das war quasi so die Zusammenfassung davon.
Vorhandene Tools sinnvoll zusammengeschaltet. Ja, das war, um das mal zusammenzufassen, Namen. Auch das Erfolgskonzept von Docker. Also vorhandene Tools sind so zusammengebracht.
Oder von, also das von Elasticsearch.
Bewährt. Ja, oder von Elasticsearch, genau.
Ja, weil da drunter ist ja auch, wie heißt es, diese Java
Solar.
Solo, genau. Genau, und das ist ja quasi ja nur ein Repackaging davon. Ein bisschen was.
Ja, also on top schon noch ein bisschen draufgebaut mittlerweile, ne? Aber am Anfang war es das.
Mhm. Aber es hat einen cooleren Namen gehabt, da kann man nichts sagen.
Lucene eben damit zusammengebracht, was du, weil das von Hand zu konfigurieren ist halt immer ein Krampf gewesen und haben es dann richtig gemacht. Cool.
Ja.
Ja.
Kommen wir zum Advent. Advent of Code 2020.
Was ist bald wieder Advent?
Es ist wieder Advent.
Ist schon gleich rum.
Das ist schon fast wieder vorbei, ja. Deswegen ist ein bisschen,
vergiss
bisschen
es Panne, ja. Genau. Kommen wir einfach gleich zu Weihnachten. Advent brauchen wir nicht mehr.
Genau, warte mal. Aber da gab's zwei. Advent of Code und dann gab's auch den QEMU.
Ja, QEMU Adventskalender, ja, den gibt's ja.
Genau, aber Advent of Code sind ja so kleine Rätsel und die kannst du auch, also du kannst auch jetzt ohne noch die vom letzten Jahr machen und so. Also das halt.
Genau, Advent of Code ist quasi ganz, ganz witzig, um also ein bisschen, wenn man quasi jetzt Manager geworden ist und quasi kein Programmierleben mehr hat, da einfach mal ein bisschen so Rätsel, Programmierrätsel lösen zu können.
Ja, wenn man da Zeit für hat, aber was wir ja offensichtlich nicht haben, weil wir ja nicht mal zum Podcasten kommen.
Nee, nur der Ingo und der Markus, die haben beide keine Zeit.
Ja, also ich hatte ja auch keine Zeit, von dem her.
Achso, du hattest auch keine Zeit.
Ich wollte gerade sagen, warum ihr noch nicht gepodcastet. Also.
Ja, also ich hatte auch keine Zeit, von dem her.
Ich habe gedacht, der Flydie macht was, das reicht ja.
Nicht? Ja, Flydie und Mark müssen hier liefern, sonst wird das nix.
Genau. Ja, genau. Aber die Sache ist, jedes Mal, wenn die liefern, dann haben wir quasi keine Lieferverpflichtung mehr. Was natürlich gut ist für uns. Aber nicht cool, dass wir unsere Hörer. Wenn die eher auf dummes Geblubber stehen, anstatt auf irgendwelchen sinnvollen Content. Ja,
das ist. Ja,
das du willst jetzt sagen, einer von den beiden Teams liefert keinen sinnvollen Content oder was hier?
Wir liefern auf jeden Fall Content.
Lassen wir das mal so stehen. Wir liefern Content.
Ja. Wir liefern. Und, ja.
Bloß Apple liefert nicht alles, was er Leadname gerne hätte oder so.
Ja, nein, man muss auch dazu sagen, auch selbst zwischen der letzten Sendung von uns und der West Coast Edition 7 ist auch fast ein Monat dazwischen. Von dem her irgendwie, da geht schon mehr. Ach. Genau, wie bei Apple, wo mehr geht, die haben irgendwie so Macs gebaut. Ich dachte, man muss es vielleicht mal erwähnen, die haben Macs gebaut, die haben jetzt eine ARM-CPU und das ist auch irgendwie der Umfang, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe.
Scheinbar nicht.
Oh, ich hatte schon die Gelegenheit, einen anzufassen. Und das
und? Ding, hat sich angefühlt?
Das cool, schnell, leise, leicht und für den, das sind ja jetzt keine Pros, die sie da gebracht haben, das sind jetzt nur normale MacBooks und die, also sie sind teuer, keine Frage, ist Apple, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist eben ein Range, wo ich sage, das muss man für einen guten Laptop ausgeben, so um die 1000 Euro und dafür kriegt man jetzt so ein ARM-Ding, das gefühlt schnell, sehr schnell ist und keinen Lüfter hat und was man so im Netz liest, sehr hoch gelobt wird. Das scheint ein sehr fairer, sehr lohnenswerter Deal zu sein, so wie es bis jetzt aussieht. Es lohnt sich sicherlich, da die nächsten zwei Monate noch mal ein bisschen das Auge drauf zu haben, was so an News kommt. Aber erstmal sieht das so aus, als wenn sie da ein richtig schönes Stück Hardware hingestellt hätten.
Bloß, dass sie USB 4 draufschreiben, aber es gar kein USB 4 ist, weil es nur Thunderbolt 3 ist und USB 3.2.
Aber kann man machen.
Das versteht man auch wieder nicht. Warum schreibt man USB 4 drauf und darf man USB 4 draufschreiben, wenn gar kein USB 4 drin ist? Nein. Was macht diese USB-Standardisierungsdings? Also, wie bescheuert.
Ich glaube, sie machen alles andere außer Standardisierung.
Bescheuert.
Die machen halt einfach nicht.
Das gibt's
doch wohl nicht.
Sie machen diese guten Steckis, die noch so eine Schraube dran haben, damit du die festschrauben kannst.
Ja, super. Toll. Das sind die Sachen, die wir unbedingt brauchen. Wir brauchen eher, wenn da 4 draufsteht, will ich auch 4 drin haben und nicht USB 3.1 Super Speed plus minus X oder so. Also es ist...
Das hört sich nach einem logischen Combiner an für USB. Also das kann schon sein.
Ja, das ist... Dann schreibt man in Runen SS dran oder so.
Nicht okay, Ingo.
Das
nicht okay.
Ist nicht in Ordnung. Das geht nur in Kombination mit FreeSSL.
Kurzer Blick auf die Uhr. Wir haben nach 22 Uhr. Ist alles klar. Uns hören nur noch Leute, die das richtig einordnen können.
Bei uns ist immer nach 22 Uhr, aber...
Echt mal, da hast du was verpasst, Markus. Also
nein, ich hoffe, die Hörer da draußen wissen, wie wir drauf sind, dass solche Witze manchmal leider sein müssen.
Aber
ich meine, da steht ja wirklich SS dran. Also es hilft ja jetzt nichts. Da steht dann SS für Superspeed und egal.
Unglücklich.
Ja. Was auf jeden Fall ganz witzig ist, ARM wurde ja gekauft von Nvidia und Nvidia und Apple, die sind ja eher nicht so die besten Friends. Und jetzt mal gucken, was da aber als nächstes passiert, ob sie da nochmal einen Weg in Richtung RISC-V
machen.
Aber
das ist ja keine richtige ARM-CPU, das ist ja eine von Apple gebaute ARM-CPU.
Was aber trotzdem
das
noch von ARM ist. Ja.
Die Lizenz musst du ja trotzdem haben.
Die Lizenz musst du trotzdem abdrücken.
Ja, wenn die werden sich jetzt auf 50 Jahre gesichert haben. Die haben das lizenziert und diese CPU entwickelt.
Ist nicht ARM sowieso nur mit daraus entstanden, dass Apple irgendwann mal Geld gegeben hat oder Technik gegeben hat oder so? Ist nicht ARM so entstanden tatsächlich? Vor 20 Jahren oder so?
Ich glaube, die haben durch das Entstehen der iPhones ist denen so ein bisschen der Popo gerettet worden. Hatte ich auch so im Hinterkopf, aber Details nicht präsent.
Also es wäre auf jeden Fall witzig, wenn jetzt quasi Nvidia die Lizenz ändert. Und zwar ist für alle kostet so und so viel und für Apple kostet einfach 10 mal mehr, weil die sind arschig. Also. Ja, aber ich glaube, es passiert nichts. Einfach bleibt alles beim Gleichen. Aber vielleicht benutzt ihr irgendwann RISC-V, weil das ja, ich habe gehört, Leute lieben RISC-V.
Ja, Leute lieben RISC-V.
Kommt irgendwann.
Soon. Okay, how to prevent HP-Printer-Firmware-Ban?
Genau, wenn ihr diese HP-Printer habt und Third-Party
also ARM wurde tatsächlich, ARM wurde tatsächlich 1990 zusammen mit Apple und VLSI Technology zusammen gegründet. Also
gut, aber
Apple
wenn das
hatte da damals
war.
Ja.
Erzähl mal weiter.
Da mal ihre Finger im Spiel.
Nee, genau, wenn das 1990 war, dazwischen war Apple ja jetzt schon mal fast pleite. Also dann kann das gut sein, dass Apple da schon lange gar nichts mehr mit zu tun hat. So
ja,
firmenverflechtungstechnisch, dass sie einfach diese Anteile verkaufen mussten.
Gut, mehr weiß ich auch nicht. Ich mache euch einfach den Link zur Wikipedia in die Shownotes und ihr könnt das selber nachrecherchieren.
Könnt das selber mal nachlesen.
Jetzt kommen wir wieder zu HP.
Hier, genau. Habt ihr so einen HP-Drucker und dann benutzt ihr diese Third-Party-Druckerpatronen.
Nee.
Wäre natürlich doof, weil gibt irgendwie, die haben so einfach Updates ausgerollt und normalerweise sind diese Drucker halt auch einfach auf Auto-Update. Und dann funktioniert vielleicht euer Drucker nicht mehr, aber stellt sich raus, man kann alte Firmware runterladen, man kann alte Firmware flashen. Von dem her sollte man vielleicht tun und dieses Auto-Update ausschalten.
Hm. Aber dann kriegst du ja nie wieder Security-Updates für deinen Drucker.
Aber ist sowieso kaputt, von dem her.
Für deine Druckerpatronen? Oder?
Nee,
für deinen Drucker.
Das Problem ist, der Drucker verhindert, dass er genutzt werden kann mit Third-Party-Druckerpatronen. So. Was auch ein bisschen eine Frechheit ist, aber
ja.
Naja.
Ja, deswegen kein HP kaufen. Gut.
GitHub, Source Code geleakt, aus Versehen.
Ups,
vielleicht auch
passiert.
Mit Absicht. Ja. Weiß ich nicht so genau. Sie haben den Source Code für GitHub Enterprise geleakt, beziehungsweise irgendjemand hat den geleakt in einem Commit auf dem offiziellen DMCA Takedown Repository, genauso wie im YouTube-Download, was wir heute ja schon hatten.
Mhm.
hat sich da jemand vermutlich eine ähnliche Lücke ausgenutzt. Das
ist ein Feature.
Ist ein Feature. Stimmt, Entschuldigung, ist ein Feature. Und da hat sich halt jemand als Ned Friedman ausgegeben, der Typ von GitHub, Mr. GitHub himself. Und halt den ganzen Source Code von GitHub da mal veröffentlicht. Und jetzt ist es sozusagen Open Source. Wie Open Source.
Nice.
Okay, dann heulen wir rum.
Warte.
Muss hier kontrolliert.
Kontroll.
Ja,
jetzt. Ja.
Hier.
Mimimi. Der letzten Wochen.
Erzähl doch mal, was habt ihr denn geweint?
So viel zum Weinen. Ich habe so viel geweint die letzten Wochen. Das glaubst du gar nicht.
Oh.
Hier, ich habe mein Phone kaputt gemacht.
Ach,
hier vom Pixel. Ja, weiß ich auch nicht. Möchte ich nicht drüber sprechen.
Okay.
Das ist traurige Geschichte.
Eigentlich auf jetzt erzähl mal, ich will alle Einzelheiten wissen.
Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich hier vom Pixel 3a auf das 4a geupdatet habe. Und dann, was man ja so tut, ist irgendwie all diese Apps wieder installieren. Und was man für Passwort, als Passwortmanager ja benutzt, ist dieses Pass. Ja, das ist Pass for Unix oder so. Bester Passwortmanager ever. Hast du halt so ein Git-Repo und benutzt PGP für das Encrypten deiner Keys. Mhm. Das hat immer wunderbar auf meinem Handy funktioniert. Da gab es so eine App für Android. Und ja. So eine
ich
andere
das
App.
Gleiche tatsächlich. Also ich
genau, quasi da gibt es diese zwei Apps. Ne? Eine genau, für deinen Key.
Genau, warte, wie heißt die andere? Jetzt muss ich kurz nachschauen. Und die andere heißt.
Die eine heißt Passwortmanager und die andere heißt Open Keychain.
Ja, die mache ich tatsächlich nicht auf. Ich benutze immer den Passwortmanager, aber die Keychain
ist. Nee, aber die Open Keychain brauchst du, weil da dein PGP-Key importiert ist und der Passwortmanager fragt halt die Open Keychain nach diesem Key und dann.
Genau. Ich habe da tatsächlich mein Token drin, mein NFC-Token und das funktioniert relativ nice.
Genau.
Also dann kann ich das quasi so entschlüsseln.
Das ist halt das Coole an diesem System, also der Passwortmanager kümmert sich halt nur um dieses Git-Repo und um die Suchfunktionalität da drin und so, dass du das up-to-date halten kannst und das Open Keychain kümmert sich um den ganzen um das ganze Key-Management, du kannst da halt auch irgendwie kompliziertere Dinge machen und wenn das dann halt funktioniert für die andere App, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber da hat es jetzt irgendwie für den Passwortmanager gibt es halt einen neuen, der jetzt irgendwie Passwort Store heißt, gibt es eine neue App vom neuen Entwickler, weil die Original-App, die man früher immer genommen hat, die geht nicht mehr. Und zumindest auf dem neuesten Android geht die irgendwie nicht mehr so richtig.
Mhm.
Aber die neue App hat natürlich nicht die gleichen Feature wie die alte App. Und zwar kann man nicht mehr von einem Git-Klon, das irgendwie auf einem Nicht-Standard-Port läuft. Also man kann keinen über HTTPS sich irgendwie einfach vom Server klonen, der irgendwie auf einem Nicht-Standard-Port läuft.
Mhm.
Was super doof ist, weil ich natürlich, wie man das halt so macht, dieses Git hergenommen, das hat integriert so ein HTTPS-Option, die man sich einschalten kann. Dann macht das Ding halt einfach TLS für dich. Aber es läuft halt irgendwie auf dem Nicht-Standard-Port, nämlich irgendwie 3000 standardmäßig. Und gar nicht mal so einfach, das einfach irgendwie sonst wo laufen zu lassen. Weil ja,
du brauchst halt einen Nginx vor, der das an den richtigen Hostnamen dann bindet.
Genau, oder du müsstest halt irgendwie in der Lage sein, aus deinem Git-T einen Port zu binden. Also entweder könntest du es einfach als Root laufen lassen, was halt auch selten gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Oder du müsstest halt irgendwie auf einen, ja, unter 1024 Port binden können ohne Root, was auch irgendwie geht, aber auch ein
ja, Nginx
ist. Genau.
SystemD kann das natürlich auch mit Cap, mit irgendwelchen Capabilities.
Ja, aber es ist ein FreeBSD-System, so. Das kann SystemD drauf.
Na gut, kein SystemD für dich. Das heißt, du musst dich selber darum kümmern, um deinen Crap.
Genau,
muss ich mich Firewall-Shizzle könntest du noch machen, du könntest quasi sagen, irgendwie
ja.
Port-Forwarding oder so.
Port-Forwarding, irgend so ein Kram. ich habe mich dann entschlossen, das tatsächlich mal richtig zu machen und mal Let's Encrypt für meinen Heimserver aufzusetzen über DNS. Das heißt, ich kann jetzt halt für alle meine Container und so, also ich habe eine richtige Domain dafür, die ich mir gekauft habe und die ich auch regelmäßig erneuere, dass die weiterläuft. Das heißt, die haben alle im Prinzip echte resolvable Hostnames, nur dass sie halt in keinem öffentlichen DNS stehen. Aber da ich halt irgendwie Kontrolle über den DNS habe für diese Domain, kann ich diese DNS-Challenge von Let's Encrypt benutzen und mir da halt einfach Zertifikate ziehen. Was eine gute Sache ist, da habe ich das eingerichtet und dann Nginx-Proxy davor von meiner GT-Instanz gebaut und damit kann ich jetzt auch meine Passwörter auf dem neuen Handy alle wieder zugreifen. Was super praktisch ist, wenn man so ein Handy neu einrichtet und sich überall zum ersten Mal wieder neu einloggen muss. Kann ich also empfehlen. Ja. Traurige Geschichte.
Das Handy nicht kaputt machen.
Das, genau, ja, das wäre
Quintessenz.
Genau. Ja. Das ist auch billiger, dann muss man sich kein neues Handy kaufen, kostet auch kein Geld, kostet keine Nerven, keine Zeit.
Also. Aber dafür hast du jetzt ein super Projekt umgesetzt, das ist doch auch mal schön.
Ja, also
das war notwendig.
Nötig. Das hätte ich sowieso schon vor 2 Jahren machen müssen. Ja. Aber ich habe es erfolgreich
gedrückt.
Ich habe mich erfolgreich davon.
Und dann wurdest du hingedrückt.
Ja. So. Ja,
schön.
Markus hat irgendwelche Clickbait-Überschriften geklickt?
Oder so? Ja, keine Clickbait-Überschriften. Mich nervt's einfach. Ich habe gedacht, wenn wir hier schon jammern, dann kann man auch mal irgendwie gerade nur so halbtechnisches Zeug jammern. Und zwar nervt es mich, dass selbst die Tagesschau mittlerweile immer öfter zu Clickbait-Überschriften, die einen so halb anteasern, greift. Ich will einfach eine Überschrift lesen und dann entscheiden können, ob diese Aussage, die in der Überschrift transportiert wird, die vollständig sein sollte, mich dazu verleitet. Oder wenn ich dann mehr wissen will, lese ich einen Artikel. Aber ich möchte nicht so Anreizüberschriften in einem Nachrichtenportal haben, wo ich, um was aus der Überschrift, die ich lese, zu ziehen, draufklicken muss, um dann den Subtitle noch zu lesen oder sowas. Sowas, finde ich, ist dieser Nachrichtenseite überhaupt gar nicht würdig.
Was ich nicht beim Öffentlich-Rechtlichen haben will, ist fucking Werbung. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Livestream geguckt habe.
Ja,
holy shit, hey. Es gibt fucking Werbung bei Öffentlich-Rechtlichen. Warum bezahle ich das überhaupt? Das macht doch keinen Sinn.
Werbung siehst. Webseiten? Auf Webseiten?
Aber nicht bei der AD, oder? Auch? Ich keine Ahnung, ich sehe ja, bei der Webseite nicht. Es geht um den Livestream. Also wenn du quasi echt AD guckst.
So, ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Nur zur Sportschau-Finanzierung.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist okay. Also, genau. Wenn das dafür benutzt wird, damit die Leute Fußball gucken können, ist das okay.
Na gut. Nee, ja, stimmt. Das hast mich überzeugt. Machen wir weiter.
Gut. Ja, machen wir die MakeFooConf oder so ähnlich.
Ja, die MakeFooConf.
Was machen wir?
Ich baue ja meine Pakete selber. Hat sich rausgestellt, ich habe ein Paket echt lange nicht mehr gebaut. Also hat einfach nicht mehr gebaut. Ich hatte einfach keine Zeit, da reinzuschauen. Und bei FreeBSD hast du halt so ein MakeConf-File. Und da drin kannst du halt zum Beispiel solche Default-Versionen festlegen. Du kannst da sagen, ja, ich hätte gerne alle meine Pakete standardmäßig mit Python-Version 3.8 gebaut, zum Beispiel. Oder ich hätte die alle gerne mit, weil ich irgendwie meine eigenen Python-Dinge habe und die laufen nur bis, keine Ahnung, 3.5 oder so, möchte ich, dass alle anderen Pakete auch nur mit maximal 3.5 gebaut werden, kannst du das da halt so eintragen.
Ach so, das ist, weil man bei diesen BSD-Sachen nicht sagen kann, dass man für bestimmte Software bestimmte Python-Version haben kann.
Ja, das kannst du bestimmt auch irgendwie, aber du hast halt irgendwie so eine globale Default-Version, wo es halt alle Pakete baut und normalerweise willst du ja irgendwie auch nicht 3 verschiedene Python-Versionen installieren.
Kommt ein bisschen auf deine Software an, aber ja.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, was du machen willst, aber so für zumindest für das, was ich haben will, ich möchte halt eine Python-Version und zwar die neueste und gut ist. Mhm. Und stellt sich raus, es gibt halt jetzt wegen diesem ganzen Python 2 Schlamassel gibt es halt 3 Variablen, die du das setzen kannst. Es gibt halt ein Python Default, es gibt ein Python 2 Default und es gibt Python 3 Default. Und für gewisse Dinge musst du halt auch den Python 3 Default richtig setzen, damit es funktioniert. Habe ich jetzt auch gemacht und jetzt funktioniert es auch wieder. Wenn man es richtig macht, funktioniert es dann jeweils. So die Quintessenz daraus.
Verrückt.
Tja. Okay. So ist das.
Schön.
Einfach mal richtig machen.
Einfach
kommen
mal
zum Laserfu.
Ja,
schon mal.
Kontrolliert.
Okay. Haben wir irgendwas? Ah, warte. Oh, fuck. Kontrolliert.
Ja, ja.
So, okay, alles klar.
Puh. Und dann kannst du gleich weitermachen.
Alles klar. Ich habe zwei Sachen. Erstmal das erste. Und zwar, mein erster Artikel ist If Then Else Had to Be Invented. Das ist, so heißt quasi der Artikel. Und in dem Artikel geht es quasi darum, dass, um die Idee, dass dieses Konstrukt if then else quasi von irgendjemandem entwickelt oder quasi sich ausgedacht wurde und quasi, was ist invented, quasi
erfunden,
genau. Es musste erfunden werden, genau. Und in dem Artikel geht es genau darum, quasi wie wurde denn if then else erfunden? Und welche Persönlichkeiten haben quasi da reingespielt? Geht ein bisschen in Richtung Computergeschichte. Quasi die Personen, die Paper, die Themen, die da quasi mit reinspielen. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr cool mit viel alter Dokumentation, also quasi so eingescannter Dokumentation, vielen Beispielen und auf jeden Fall gut zu lesen. Kann ich empfehlen und finde ich sehr, sehr schön. Genau, das war mein erstes. Jetzt der nächste.
Dann Markus.
Genau, ich habe einen Artikel mitgebracht, der ist ein Blogpost mit dem schönen Titel Your Computer Isn't Yours. Und darin geht es darum, dass sich jemand darüber auslässt, was für einen Impact die Entwicklung bei macOS hat darauf, wie sehr man eigentlich den Computer als seinen eigenen betrachten darf. Der Artikel wurde viel diskutiert im Netz und ist aus meiner Sicht gerade deswegen interessant, weil er auch zeigt, wie kritisch man so Blogartikel lesen sollte. Und deswegen ist der Lesefu eigentlich nicht nur dieser Artikel, sondern auch so ein paar Erweiterungen dazu. Und er unten in den Kommentar oder im Appendix verlinkt er die auch, die nochmal ein paar andere Sachen dazu beleuchten. Aber erstmal zum Thema selbst. Es geht eben darum, dass Apple macOS immer mehr dazu ausbaut, dass es eigentlich nur der Brückenkopf in das Apple-Universum ist und immer weniger Raum dafür lässt, dass die Leute mit ihrem Computer was anderes machen, außer die Dinge, die sie aus dem Apple Store beziehen können, auszuführen, die Programme auszuführen. Und es immer schwerer macht für unabhängige Tools, externe Tools. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Little Snitch. Das ist so ein Netzwerk-Monitoring-Programm, was einem bisher es sehr einfach gemacht hat, zu schauen, wohin funkt mein Rechner eigentlich und was für ein Programm funkt wohin. Und mit Big Sur, mit der neuen Version von macOS, ist das wesentlich schwerer geworden für die Betreiber dieses Programms, das zu nutzen, weil Apple sich... Wie war das nochmal? Sich ein Layer im Betriebssystem im Network Stack bereithält, die es gewissen Programmen ermöglicht, sogar die VPN-Verbindungen zu kapseln oder zu umgehen. Und auf der anderen Seite, und auf diesen Layer wird der Zugriff von Little Snitch zum Beispiel unterbunden. Und das zeigt einfach, dass wenn Apple sich so reservierte Bereiche rausnimmt in ein Betriebssystem, wo keiner reingucken kann, dann verliert man nach und nach die Kontrolle über die Hardware, die Software, die durch die Software von Apple kontrolliert wird. Und ja, sehr lesenswert, macht einem sehr bewusst, warum freie Betriebssysteme wichtig sind, warum offene Schnittstellen wichtig sind. Klar, behauptet Apple die ganze Zeit, sie machen das nur zur Sicherheit ihrer User.
Nur für dein Bestes,
aber
genau.
Mit den besten Absichten reicht halt meistens nicht. Selbst wenn man mal davon ausgeht, dass sie es nur mit den besten Absichten machen, irgendein Fehler wird ihnen unterlaufen und dann sind sie die Einzigen, die einem helfen können und das nicht genug.
Außerdem sind so nicht auch schon ganze Diktaturen entstanden von dem her. Also.
Eben, wenn das, ja, nimmt, also da soweit, das ist immer so der Keule, die keiner mehr hören kann, aber letztendlich ist, stimmt es. Und Technologie ist absolutistisch, unglücklicherweise. Und deswegen muss man da sich über die Gefahr im Klaren sein. Der Artikel holt auch nochmal aus und schreibt dazu, wie sicher iMessage eigentlich ist und wie kritisch die iCloud-Backups sind, die eben nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, sondern letztendlich der Backdoor-Weg für die amerikanischen Sicherheitsbehörden sind, um an iPhone-Daten zu kommen. An die Geräte selber kommen sie ja nicht so einfach dran, wie immer wieder durch die Medien geht, aber die iCloud-Backups sind nicht verschlüsselt und nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, sodass sie sich die von Apple geben lassen können. Das sollte auch jedem bewusst sein, der sie nutzt. Ja. Ja, das als Kurzzusammenfassung. Viel Spaß beim Lesen. Die Hacker-News, es sind unten Hacker-News-Kommentare verlinkt und da zu diesen Links auch nochmal die Antworten anschauen und so. Ich fand es sehr spannend, die Diskussion, die darum entstanden ist. Einige dieser Sachen gelten als widerlegt oder auch als sehr einseitig von ihm betrachtet oder als aufgebauscht. Ja, es lohnt sich trotzdem, diese Sichtweise mal gelesen zu haben.
Ich habe hier auch noch ich habe den oben rein gehabt, weil ich den halt nur so halb durchgelesen habe. Was mich halt auch persönlich irgendwie so ein bisschen zu wenig interessiert, weil ich halt einfach keinen Mac habe, der läuft. Aber es gab da doch so irgendwie jemand, der sich das halt auf technischer Ebene angeschaut hat, was da mit ihrem OCSP-Ding, was ja die ganze Diskussion da losgetreten hat, was sie da wirklich machen. Da halt auch einfach Wireshark angeschmissen hat und es mal angeschaut hat und gesagt hat, okay, ja, ist halt irgendwie alles nicht so kritisch, wie sie da das aufgebaut haben. Aber die Diskussion ist natürlich trotzdem wichtig und es geht halt immer mehr in diese Richtung, dass du halt irgendwie eigentlich nicht mehr wirklich so die Kontrolle über dein Gerät hast, sondern irgendwie sehr viel Kontrolle halt einfach an Apple abgibst und es ist halt die Frage, ob das okay ist oder nicht. Und das ist sicher etwas, was man diskutieren kann und soll.
Ja. Es ist ähnlich wie mit den Autos und die letztendlich immer mehr durch die Hersteller als Softwareanbieter kontrolliert werden. Und wenn es wirklich dahin läuft, dass man Autos nicht mehr besitzt, was vielleicht aus vielerlei Gründen ganz gut wäre, läuft aber eben auch darauf hinaus, dass man die Kontrolle darüber abgibt, wann man ein Auto haben kann, etc. pp. Und wenn man das weiterdenkt, wenn man irgendwann zu den wenigen Leuten gehört, die sich noch ein Auto kaufen will, die wenigen Leuten gehört, die sich noch ein Auto kaufen wollen, dann wird es sehr teuer, diese Autos zu kaufen, weil eben der Massenmarkt nicht mehr da ist. Und dann wird man sich vielleicht einfach aus dem Willen heraus mit einem durchschnittlichen Verdienst nicht mehr leisten können. Und das Gleiche gilt dann letztendlich auch für Rechner. Wenn die Rechner so fremd kontrolliert sind, leasen wir die vielleicht irgendwann nur noch. Wir schließen unser Apple Cloud-Abo ab und dann kriegt man eben den Zugangsgerät dazu gestellt. Jetzt bei dem bisherigen Apple-Geschäftsmodell noch sehr weit weg und unwahrscheinlich, aber vielleicht trotzdem mal ein Szenario, wo man drüber nachdenken kann. Und wenn man dann zu den wenigen Sonderlingen gehört, die unbedingt ein Gerät besitzen wollen, damit sie selber die Kontrolle darüber haben, könnte es sein, dass es, weil es diesen Massenmarkt an Kaufgeräten nicht mehr gibt, einfach sehr teuer ist, ein Gerät zu kaufen.
Aber es gibt ja jetzt RISC-V und so, da kannst du dir deine CPU dann selber löten.
Kannst du jetzt schon.
Und dann kannst du dein eigenes Betriebssystem und keine Ahnung.
Bestimmt.
Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, schlussendlich ist das halt, ja, sie können da schon viel machen in diese Richtung, aber schlussendlich kannst du auch immer irgendwie alles wieder aufmachen und da selber Software drauf spielen und so. Ist halt irgendwie eben,
deswegen
immer
ist es so wichtig, das noch möglich ist, lebendig zu halten, oder?
Mhm. Ja, aber selbst wenn jetzt irgendwie ein Apple halt hingeht, du kannst ja diese Macs kaufen und du kannst dann Linux installieren.
Mhm.
Du kannst es halt
ja.
tun.
Aber noch,
ja, du musst halt ein bisschen basteln.
Verrammeln. Also ich meine.
Ja, also ich meine, geht halt.
Also die Technologie ist da, um das quasi zu machen.
Ja, und wenn jetzt irgendwie es halt keine sonstige Hardware mehr zu kaufen gibt, logisch, jetzt wo du einfach Alternativ-Hardware kaufen kannst, wo du mit weniger Schmerz irgendwie dein Linux laufen lassen kannst, logisch machst du das und kaufst jetzt nicht irgendwie ein Gerät von Apple, wo du dann irgendwie dein Linux drauf frickeln musst, aber wenn jetzt irgendwie Dell und so weiter auch dazu hingehen würden, nur so Closed-Source irgendwas Systeme zu bauen, dann gibt es vermutlich auch einen genug großen Markt von Leuten, die dann halt was anderes drauflaufen lassen wollen. Und da gibt es halt irgendwie dieses MacBook, was du kaufen kannst, wo du genau weißt, wie du da irgendwie ein Linux drauf zum Laufen bekommst und so.
Genau, aber dieses Wissen darf nicht illegal werden. In dem Augenblick, wo sie da noch ein stärkeres Geschäftsmodell daraus machen, wird natürlich die Lobbyarbeit nochmal intensiviert, zu verhindern, dass Leute sich dagegen wehren.
Ja, das dann ist halt problematisch, wenn es dann irgendwie plötzlich illegal ist, das zu tun. Und irgendwie Software in diese Richtung zu verbreiten.
Kommen wir zu iPython.
So. Was?
Drehen wir uns, glaube ich, noch weiter im Kreis.
iPython ist super.
iPython.
Okay, dann.
Oh, genau.
Achso.
Genau, also, hey, ist meins. Hör mal auf jetzt hier, mein Zeug zu klauen. Ingo, nur weil du nichts zu lesen hast, und keine Zeit hast, ja, kannst nicht mein Zeug wegnehmen hier. Also, iPython ist super. Das alle wissen
ja.
Das ja quasi. Was auch super ist, iPython für Webentwickler. Wie kann dir quasi iPython bei deiner Webentwicklung in Python helfen? Und die Antwort ist, dieses Buch saß hier. Also es ist quasi so ein Online-Webbuch, wo man sich durchklicken kann. Das Ganze funktioniert quasi basierend auf Jupyter Notebooks. Das heißt, du hast quasi so ein Spielplattform für deine Webentwicklung und kannst da direkt Sachen ausprobieren. Und das ist sehr, sehr gut. Genau, es bringt dich quasi ein bisschen so durch die Sachen durch, was du machen musst und wie du zu Ergebnissen kommst. Und das ist auf jeden Fall gut. Und wenn ihr quasi mal was mit Python machen wolltet, aber es immer so kompliziert ist, irgendwie Application-Server zu starten und so, damit rumzufrickeln, dann könnte euch dieser Lesefu vielleicht helfen.
Sehr gut. Dann kommen wir zum Pix.
Zu dem Ctrl-J-Pix.
Ctrl-J-Pix.
Line Rider.
Ja. Habe ich nun was?
Line Rider. Warte, oh shit, Pix, ich muss was drücken, warte.
Schläfst du schon?
Nein, ich hab meine eigenen Lesefuge gelesen, sorry.
Ja, das
hast
ist
du nicht schon
problematisch. Also,
drücken und jetzt du bist gleich wieder dran.
Okay,
Jahre
also.
Für einen
Line Rider. Wir hatten es ja schon jetzt schon ein paar Mal. Flash, was war das andere Ding, was so alt ist? Fortune und keine Ahnung, diese anderen Dinge. Line Rider ist ein Ding. Das ist ungefähr diese 11 Jahre alt, glaube ich. Nee, 2006 gab es das Flash Game, wieder Flash Games. Ja, Flash Games sind aber die besten Sachen, ja. Ja, Flash Games sind einfach geil, ja. Genau, Line Rider kam da raus. Ist ein Flash Game, wo du quasi, weiß nicht, du hast so einen Typen auf dem Schlitten und kannst dann quasi auf Strichen, die du selber gezeichnet hast oder von jemand anders gezeichnet wurden, langfahren. Das ist so die Prämisse quasi. Kann man, glaube ich, immer noch spielen, wenn du das in dein, in diesen
kann man.
Flash-Ding reintust oder es gibt es auch mal.
Nee, du kannst auf der linerider.com-Webseite kannst du irgendwie, ich nehme an, das ist irgendwie HTML5 oder irgendwas.
Ja, genau.
Web-SVG.
Die ganzen weiß guten Sachen, genau. Und genau, es gab quasi, du kannst da ja was zeichnen und es gab dann halt die ersten Strecken, wo du dann halt selber lenken musst. Und dann gab es aber auch immer mehr oder öfter Strecken, die du quasi zuschaust. Also du bewegst deinen Charakter nicht, sondern lässt ihn quasi durch diese Welt, die jemand anders vorher gezeichnet hat, durchfahren. Und Omniverse 2 ist quasi jetzt die letzte, also quasi das Endlevel, wenn man so möchte, wo jemand irgendwie 11 Jahre an einer Welt rumgemacht hat, die quasi von diesem Line Rider gefahren wird, die auf jeden Fall schon ganz schön cool ist. Genau, das ist so die Idee. Also er hat nicht 11 Jahre die ganze Zeit drin rumgemacht, sondern hat immer wieder so ein bisschen, aber insgesamt war da wie viel? Keine Ahnung, genug Stunden auf jeden Fall. Und man kann sich das Video angucken, muss man also nicht Line Rider irgendwie quasi starten oder so. Ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und der Artikel beschreibt zusätzlich zu dem Video quasi jede einzelne Stelle, die er da zusammengebaut hat, wie das funktioniert auch, wie das quasi mit der Physik von Line Rider funktioniert. Und ja, schon cool.
Ja, fast. Faszinierend.
Der Typ kann ja vom Schlitten fallen.
Ja, er kann vom Schlitten fallen. Deswegen ist es umso erstaunlicher, wenn du dann das Video guckst. Quasi, dass er da nämlich in bestimmten Fällen einfach nicht vom Schlitten runterfällt, obwohl es eigentlich sollte.
Ja, das ist echt Top-Spiel.
Top-Spiel.
Haben wir auch viel.
Sehr schön. Dann machen wir gleich weiter, bevor jetzt alle spielend hier abhängen.
Sind alle schon am Spielen.
Ach Gott, ich hätte das als letzten Pick nehmen sollen. Ja, so ist es
halt. Ja. Schlecht. Tja. Vorbereitet.
Mea culpa. Ja. Nächstes Mal. Spiele ganz ins Ende. Genau, D-Picks.
Okay.
Nee, also pass auf. Es gibt ja quasi ganz oft gibt es ja so Screenshots, die sind so pixelated oder so. Und da hast du quasi so einen Pixelfilter drüber gezogen und dann sind dann nur noch so, weiß ich, 9 Pixel für ein paar Buchstaben. Stellt sich heraus, dieser Algorithmus, der macht ja quasi aus dem Text, macht er quasi diese Pixel zusammen. Und die macht er nicht zufällig, sondern halt auch so, wie der Text davor war. Und wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kann man aus diesen paar Pixeln kann man quasi wieder den ursprünglichen Text herausfinden.
Das ist schon
echt, echt cool. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es ist schon cool.
Was lernen wir daraus? Verpixeln hilft nicht, macht ein Black. Einfach schwarzen Strich drüber, richtig kaputt machen, das da drunter.
Dann ist halt die Information wirklich verloren. Vorher ist sie halt nur so
verpixelt.
Kaputt gemacht. Und wenn du da ein bisschen weißt, wie sie kaputt gemacht ist, kannst du das offensichtlich wieder ziemlich, also das
ist ja krass.
Das Beispiel ist echt, also ja, erstaunlich gut. Sie werden da natürlich auch was genommen haben, was gut geht, aber
also es gehen wohl ziemlich viele Sachen. Das ist schon erstaunlich eigentlich.
Das ist schon ein bisschen faszinierend.
Genau, das ist quasi mein Pick. Wenn ihr quasi mal was pixelized habt, dann probiert es doch mal aus.
Good to know.
Genau, das war meins.
So, gut, das nächste ist von mir ein Pick auf ein GitHub-Repository, wo jemand letztendlich ein Tagebuch, aber nicht im Tagebuchformat, eine Zusammenfassung von seinem Learnings der letzten 15 Jahre, in dem er einen eigenen Dedicated Server betrieben hat, aufgeschrieben hat, zusammengetragen hat. Und das ist cool, das ist eine richtig schöne Quelle. Das passt auch zu dem, was wir eben gesagt haben, wie wichtig das ist, dass wir das Wissen darüber, wie man selber Zeug macht, aufrecht erhalten und teilen. Und da Serverbetreiben gar nicht so ein schlimmes Ding ist, wie es sich anhört, ist das hier auf jeden Fall nochmal ein gutes Repository, damit man weiß, wo man so ein kleines Handbuch, wo man reingucken kann, wenn man was machen möchte. Es geht los von grundsätzlichen Sachen wie Keys, Geheimnisse sichern, dann Mail-Server betreiben, Web-Server betreiben mit einer Nextcloud, Backups, wie mache ich Backups und ja, Kubernetes kommt drin vor für die Leute, die nicht ohne Cloud leben wollen.
Das kommt schon in der Überschrift drin vor.
Muss gut sein.
Ja, natürlich, man muss die Leute ja irgendwie...
With Key 3S. Also,
man, ja, ja, man,
es ist alles
man muss
auf
die
Kubernetes.
Leute heutzutage ja irgendwie ködern.
Ja, ja, okay.
Und die Leute lieben
also
Kubernetes.
Komplett auf Kubernetes. Ja. Genau, kannst du dir einen Rancher genau. dazu stellen, kannst du Kubernetes-Cluster machen mit K3S. Dieses K3S war dieses kleine One-Blob-Kubernetes-Teilchen, ne? Das, dieses ja. relativ neue noch.
Da fehlen dann 5 Teile von dem Kubernetes, oder was war, wie war das?
Ja, also ein runtergestrippter Kubernetes-Cluster auf ein einzelnes Binary.
Ja. So, cool. Sehr schön. Klingt cool. gut. Guck, wenn ich mal Zeit habe, gucken wir mir das an. Sehr schön. Okay.
Genau. Sowieso Dinge aufschreiben hilft nicht nur euch. Habe ich vorher ganz vergessen. Ich habe das natürlich irgendwie verblockt. Das Ganze, wie mein Setup aussieht und wie das funktioniert. Einerseits
auch,
vor allem für Leider nicht. Das darf niemand anklicken.
Genau.
Aber ist halt super praktisch Doku für mich, falls ich mal irgendwie gleiche Dinge, ähnliche Dinge wieder mache, kann man sich da halt einfach inspirieren lassen und hat es irgendwie mal ordentlich beschrieben. Und ist halt auch praktisch für andere Leute. Genau.
Ja, der Chat sagt gerade Minikube. Minikube ist out. Wir machen alle K3S.
Ist besser oder was? Was ist denn Minikube überhaupt?
Ist Minikube ist relativ aufwendig in Betrieb zu nehmen, habe ich in so einer Erinnerung. Ich habe das 2-3 Mal gemacht.
Das ist ja wohl
und
Quatsch. Irgendwie.
Und Minikube ist halt auch nicht für die Produktion, sondern nur fürs Development auf deinem eigenen Rechner.
Ja, das auf jeden Fall, das ist richtig, ja.
Tja.
So,
einfach
jetzt weiter. Hier.
Keine. Ja. Einfach richtige Systeme einsetzen.
Genau, richtige Systeme, die mindestens 10 Jahre durchlaufen, ohne dass man sie updaten. Nee, was?
Genau, ohne dass man sie updaten muss. Aber was man natürlich machen kann, es gibt dieses Linux Privilege Escalation Awesome Script. Das ist ganz gut. Das ist halt so ein Script. Das kannst du laufen lassen. Am besten auf deinem Server. Und das gibt dir so ein Output. Wo du siehst, was an deinem Server denn vielleicht verwundbar sein könnte. Wo du vielleicht, wenn du vielleicht beispielsweise Binaries hast mit ZUID gesetzt oder so, die das nicht haben sollten. Zum Beispiel. Und super praktisches Script, ist halt ein Script, kannst du irgendwie copy-pasten auf den Host, das mal laufen lassen. Und Ideen bekommen, was irgendwie vielleicht verwundbar ist an diesem System.
In Farbe und bunt.
In Farbe und bunt, genau. Sie haben so eine Farbkodierung, das sagt dir das Script am Anfang irgendwie auch. Gibt's halt Farbkodierung, dann meistens auch irgendwie einen Link dazu direkt, was man da dann vielleicht als Sicherheitslücke ausnutzen kann, beziehungsweise es halt erklärt, was der Check so aussagt und warum das ein Problem sein könnte. Also beispielsweise gab es halt ja mal zum Beispiel eine Sudo-Version, die bei der du relativ einfach -1 mitgeben konntest und dann warst du halt root, weil das da so ein Bug drin hatten und wenn du halt diese Version installiert hast, dann zeigt dir das halt an, dass du diese Version hast und markiert das so für dich, dass das sehr wahrscheinlich verwundbar ist. Tja, ist auf jeden Fall ein tolles Script.
Mhm. Cool, hast du schon ausprobiert.
Toll sind auch Windows-Terminals oder so, oder was?
Es gibt es auch irgendwie für Windows, glaube ich. Es gibt sowas für Windows. Genau, wenn du da im Repo schaust, gibt es
da was
auch
für Windows?
Windows. Wenn du das... Achso,
ja, was von Ratio Farm?
Genau. Haben sie auch was für Windows? Gegen Windows, meine ich.
Gegen Windows. Ja, wir hatten halt so beinahe so eine kleine Hacking-Challenge, haben wir das halt eingesetzt und es war halt super praktisch. Auch wenn wir irgendwie zweimal irgendwie Dinge gesucht haben, die irgendwie dann doch nicht gingen, aber schlussendlich hätte es eigentlich, wenn wir da genau ins in Script-Output reingeschaut haben und uns nicht einfach sidetracken lassen würden von anderen Dingen, hätten wir das ziemlich schnell gesehen, was man irgendwie machen hätte können. Ja.
Cool. Ich nehme das mal mit in meine Liste von Dingen.
Ja, kann ich empfehlen. Funktioniert gut. Dann natürlich, was wir auch verpasst haben, jedes Tool fügt ja diesen Story-Mode hinzu, dass man halt Stories teilen kann. Twitter zum Beispiel hat jetzt diese Fleets. Heißen sie Fleets? Ich glaube, sie heißen Fleets.
Oh, ja, diese schrecklichen Dinger, ja.
Was ist denn Stories? Was ist das? Was
soll das halt?
Ja, das...
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Dass du halt, du kannst doch bei allen Plattformen mittlerweile eine Story einstellen, dass du so einen Foto-Editor hast, wo du Fotos hintereinander schalten kannst, die vielleicht mit ein paar Animationen versehen, oder du bettest Videos ein, legst einen Sound drunter und äußerst damit deine Situation, deine Story, wo du gerade drin bist. Und das sind eben diese Fleets auf Twitter, die verschwinden wieder im Gegensatz zu Tweets, die ja gespeichert sind. Auf Instagram postest du Fotos oder du postest deine Story, die nach 2 Stunden wieder weg ist oder 6 oder was auch immer. Auf Facebook kannst du irgendeine Story, Facebook war ich, korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle, in WhatsApp kannst du ein Foto oder eben selbiges, wie eben gesagt, hochladen als Story, die auch nach einem bestimmten Zeitspanne wieder verschwindet. Das meint der Felix. Ist dir das noch nicht untergekommen?
Ey, Alter, ich mach da nur noch TikTok.
TikTok ist eine einzige Story.
Du machst quasi TikTok in anderen Plattformen, wenn wir schon dabei sind.
Tja, auf jeden Fall, um was da im Pick geht, ist, es gibt halt dieses Windows Terminal und jemand hat vorgeschlagen, dass man da vielleicht ein Story-Feature einbauen
ja,
könnte.
Ja, unbedingt. Das muss
schon
da rein.
Bisschen lustig, wenn dein Terminal dann plötzlich Stories hat. Weil es zeigt halt einfach, wie absurd das ist, einfach überall versuchen, Stories reinzubauen. Es macht halt einfach, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das wirklich überall rein muss.
In aber, Windows Terminal schon, doch, das ist gut.
Ja, da ist es mir halt auch egal, aber.
Nee, da ist es wichtig. Das ist ganz, ja, ganz doll wichtig. Da.
Wichtig und richtig. Windows Terminal braucht Stories.
Ja. Yep.
Gut. Dafür. Und dann zuletzt noch, was auch gut ist, weil jeder Nerd ja so individuell ist, hat jeder irgendwie die gleichen Sticker auf seinem Laptop oder so. Und damit man da auch zeigen kann, wie cool man ist, gibt es ein devlets.com. Da kann man ein Foto submitten.
Ach, sind immer die gleichen Sticker, oder?
Hm?
Sind immer die gleichen Sticker.
Es gibt schon so ein paar Sticker, die irgendwie jeder hat, so gefühlt. Also die GitHub-Sticker, muss man fairerweise sagen, finde ich auch ziemlich cool. Diese GitHub, dieses Octo, was ist denn? OctoCat.
Naja.
Das GitHub-Logo. Die haben schon ganz coole Sticker.
Die einzigen Sticker sind selber gemachte Sticker. Wenn es wieder.
Genau, Binärgewitter-Sticker.
Genau, Binärgewitter-Sticker.
Und so. Ist auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie Inspiration braucht oder so, wie ihr Sticker anordnen wollt oder so.
Ich glaube, man braucht nur die Sticker, man braucht nicht Inspiration, um die Sticker auf den fucking Rückseite von einem Laptop zu kleben, oder? Das hört
sich das weiß ich nicht. Es gibt diese, gut, ist auch nicht super kreativ, diese Hexagon-Sticker, da kannst du dann natürlich schön, die passen alle zusammen.
Mhm. Aber dann brauchst du natürlich.
Wie dem auch sei, da kann man sich auf jeden Fall mal durchklicken. Da sieht ganz nett aus.
Ja, ganz nett. Genau, das ist
ja, ganz nett.
So, irgendwie
darum Pick.
Bevor uns gut jetzt hier alle einschlafen, also vor allem der Felix.
Nein.
Einer der Felixe.
Nein.
Dann keiner der Felixe, sondern ihr. die alten Leute.
Die alten Leute.
Die alten Leute schlafen ein. Ja, es ist schon zu spät. Würde ich sagen, wir machen Klappe zu auf die Tote.
Okay.
Und.
Ah, shit. Jo.
Was wäre jetzt? Und machen dafür dann nach Weihnachten wieder nochmal eine Sendung. Ja, nach Weihnachten werden wir wahrscheinlich irgendwann eine Sendung machen.
vielleicht auch schon vor oder...
Nee, vor Weihnachten werden wir keine Sendung mehr machen.
An Weihnachten?
Nee.
Oder, ja, ihr dürft ja eh nicht, also Familie und so fällt ja eh aus, von dem her.
Hä?
Ach, genau, Faxen, mir fällt aus.
Hier dürfen ganz viele Leute zusammenkommen.
Nee, das
ändern bloß jeden Tag
die Regeln. Ich hab genug Familie im Haus.
Ja, das reicht.
Verboten.
Genau, tja.
Nee, nach Weihnachten zum Kongress wahrscheinlich. Gucken
zum Kongress. Das ist ein guter Plan.
Ah, das Kongress haben wir jetzt nicht drüber geredet. Naja, so ist halt manchmal.
Ja, ist auch okay. Also,
Achso, dann müssen wir aber vorher nochmal über den Kongress reden.
Haben wir können doch. Ja dann
genau, meldet euch an. Meldet euch an, wenn man nicht Tickets kaufen kann.
Genau,
es war noch nie so entspannt, Tickets zu kaufen wie für diesen Kongress.
Und noch nie so günstig.
Das sagst du jetzt, aber der Ticketshop war für eine gewisse Zeit zu, ne? Das ist schon bewusst.
Der war
ausverkauft.
Ausverkauft. Alle virtuellen Tickets, alle ausverkauft.
Ja.
Echt?
Das habe ich nicht. Ja. Das ist an mir vorbeigegangen.
Ja. Das habt ihr wieder. Ja. Jetzt müssen wir trotzdem drüber. Jetzt, wo du es aufgebracht hast, müssen wir drüber reden. Es gab Tickets. Man kann Tickets gratis klicken. Gute Sache. Ja. Man kann auch spenden. Nur mit deiner deutschen Adresse. Wobei, Zwinker-Smiley. Niemand wird das so genau überprüfen, ob es die Adresse gibt und ob du wirklich da wohnst. Du kannst wohl auch einfach Geld in den Hut werfen, wenn, wissen schon. Könnte sein, kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie das rechtlich aussieht. Mit deutschen Spenden, bla bla.
Das ist bestimmt ganz
schön. Der Felix hat recht, die Tickets sind ausverkauft.
Auf jeden Fall waren die ausverkauft. Und dann, weil du kannst mit dem Ticket halt irgendwie Zugang zu so einer Remote Area, wo du dann irgendwie, glaube ich, mit so einem Character Model irgendwie halt in so einer virtuellen Welt rumlaufen kannst. Und das skaliert, wie man sich halt vorstellen kann, nur endlich. Da können halt nicht, sie können nicht garantieren, dass jeder da drauf kann. Ja. Dementsprechend gibt es halt irgendwie Tickets. Und haben sie aber vorher nicht so kommuniziert, sondern erst irgendwann gab es dann keine Tickets mehr und Leute so, hä? Was? Keine Tickets mehr? Und dann irgendwie so einen halben Tag später kommt dann der Blogpost irgendwie so von wegen so, ja, schwierig, können wir halt nicht endlich, wir versuchen da noch ein bisschen mehr zu skalieren. Ich weiß gar nicht, jetzt kann man keine Tickets mehr, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon...
Jetzt gerade ist Ende anscheinend.
Also es ging auf jeden Fall irgendwie zu sagen, ich hätte gerne 100 Tickets. Deswegen ist ein bisschen, deswegen sind wahrscheinlich ein paar Leute jetzt auch so, was?
Ja. Aber was halt auch ist, was sowieso immer und auch für alle geht, auch ohne Ticket, ist halt all diese Livestreams zu schauen.
Okay.
Das ist, für das braucht ihr kein Ticket. Ihr könnt das einfach anschauen. Aber es ist natürlich.
Mozilla Room, dann geht das nicht so.
Ja.
Oder wie heißt dieses?
Ja, und man kann das erste Mal Merch, also Anziehsachen, über einen Online-Shop bestellen und kriegt es nach Hause geliefert.
Stimmt, das war das andere.
Nicht drei Stunden anstehen.
Nicht drei Stunden anstehen.
Das gehört aber dazu, das gehört zu der Experience. Sie kann
sie
nicht wegsehen. Ich muss irgendwo für drei Stunden stehen.
Ja, genau. Kannst ja anstehen irgendwo. Du stehst in
also ich finde, man sollte anstehen müssen. Das gehört dazu. Ja. Ansonsten kannst du nicht sagen, so, ja, ich habe
1,50 Meter Abstand. Da können wir uns ja alle hinstellen, von hier bis nach Leipzig oder so.
Also die Sache ist quasi, wenn du dann quasi andere Leute mit dem T-Shirt von dem Kongress siehst, dann denkst du so, die haben auch nicht angestanden. Das ist ja kein echtes T-Shirt.
Kein echtes
Kongress-T-Shirt.
Außerdem, es gab mal einen Kongress, wo man vorbestellen konnte und da musstest du auch nicht wirklich anstehen.
Ich glaube, es war immer nur fürs Camp, oder?
War das Camp? Nee, es war ein Kongress, weil ich war auf keinem Camp.
Also ich weiß, dass es für die GPN so war. Da konntest du vorbestellen.
War ich auch nicht.
Steht, dann weiß ich es nicht.
Ach so. Ja. Am Samstag gab es nochmal Tickets, aber das war schon wieder. Ob es ein drittes Mal geben wird, ist noch nicht sicher.
Unklar. Tja, was ich einfach ein bisschen schade finde, ist halt einfach, wie das kommuniziert wurde. Dass du halt erst im Nachhinein draufkommst, so, hey, ihr braucht im Fall ein Ticket, weil mir war das auch nicht so klar. Ich habe das auch einfach eher so zum Spaß einfach mal geklickt. weil ich dachte, haha, lustig, da kannst du dir halt ein Ticket klicken, da kannst du irgendwie ein bisschen Geld einwerfen. Wenn ich jetzt da nicht hinfahre und nicht ein wirkliches Ticket kaufe, habe ich ja irgendwie Geld, was eigentlich eingeplant wäre für Kongress, was ich jetzt ja gar nicht ausgebe, kann ich mir irgendwie Merch kaufen und da ein bisschen Geld einwerfen.
Gibt es bestimmt jetzt schon bei eBay die Scheiß-Tickets.
Bestimmt. tja, auf jeden Fall. Und dann halt irgendwie so plötzlich keine Tickets mehr. Hätte man auch einfach irgendwie von Anfang an so kommunizieren können, dass halt limitiert ist. Und dass das mit den Tickets halt nicht nur zum Spaß ist, sondern halt, dass man irgendwie eben ja Zugang zu irgendeiner virtuellen Welt-Dingsi bekommt oder so. Wobei ich das auch nur irgendwie so hören sagen, was genau alles irgendwie extra ist, wenn du ein Ticket hast, keine Ahnung. Habe ich mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich drum gekümmert.
Mhm. Okay.
Könnte man also vielleicht herausfinden, aber klar kommuniziert ist es halt klassisch nicht.
Hat jemand Merch bestellt? Merch?
Ja.
Nee.
Ist schon versendet?
Keine Ahnung.
Das kann nicht jetzt schon versendet werden. Weiß ich nicht. Muss dann auf den Kongress kommen. Das geht doch nicht.
Ich kann mal reinschauen.
Sie haben aber irgendwie gesagt, wenn du vorm 6. Dezember bestellst, dann wird es auf jeden Fall noch geliefert. Oder dann kriegst du es auf jeden Fall noch.
Kannst du es unter den Weihnachtsbaum legen.
Sehr ja, schön. Also bei mir steht Shipping noch pending.
Bei mir nämlich auch. Und jetzt wird es langsam knapp mit Weihnachten.
Weiß ich nicht, wie sieht das aus in Deutschland? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie natürlich irgendwie die Orders anfangen, die super weit sind, wo es halt irgendwie länger geht und dann irgendwie Deutschland und so eher später.
Ja, genau, aber eine Woche vorher ist dann schon bei dem Paket.
Ist schon knapp, ja, ich sehe das schon. Ja. Müsste man halt auch irgendwie kommunizieren und so. Und das ist irgendwie nicht so. Das ist leider irgendwie nicht so eine Stärke vom Club, glaube ich. So. Dinge kommunizieren.
Kommunizieren.
Communication
auch.
Congress.
Die haben ja nur Communication im Namen, ja. Was jetzt aber so wie älter.
Aber dieses Mal noch nicht, oder? Das heißt doch jetzt Virtual Congress 3C, was
Remote Congress oder so.
Remote Congress. Das ist irgendwas.
Die,
da ist nichts mehr Communication. Ja. Wir lassen es mit Communication.
Die 3
heißt da. Ja.
Ja, die 3 Cs in Chaos Communication Congress stehen halt auch alle nur für Chaos.
Chaos. Kongress ist ja schon
okay. Und Kongress.
Chaos-Kongress einfach.
Ja, der Chaos-Kongress.
Kenn ich nicht.
Oder der GCC, der Glasgow Chaos.
Oh,
genau. Du schon wieder.
Glasgow Chaos-Kongress, ja, genau. Jetzt geh weg mit deinem scheiß Glasgow, Mann, da will niemand hin.
Gut, genau. Schön. Ist auch nicht mehr in der EU, von dem her.
Aber die kommen bestimmt bald
wieder.
Doch
schon, ein paar Tage noch.
Gut. Nein, aus der EU sind sie schon dann, seit letztem Jahr raus.
Jupp, genau.
Ja, jetzt wird's halt gleich. Es gelten noch die gleichen Regeln. So, gut. Ich würde sagen, fertig. Klappe zu, Affe tot. Wir sehen uns beim virtuellen Kongress dann nach Podcast, wie immer, kurz vorher sagen wir Bescheid, wann wir live sind. Und bis dahin wünsche ich euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
In Glasgow.
Am Grill.
Ist nix.
In Glasgow gibt es keine Geräte, was?
Nein, nee, da gibt es keine nichts. Geräte. Da gibt es nur Glas.
Da gibt es nur, ich dachte Whisky. Egal.
Ja klar, wo drin also, ist Whisky? Den muss ich noch.
Gut, besser wird es nicht mehr.
Genau, habt eine schöne Zeit, feiert Weihnachten, kommt ein bisschen runter, genießt die Zeit, trefft euch nicht mit so vielen Leuten, bleibt gesund und so das Ganze. Ne?
Genau.
Bis alles zusammen und die ganze Zeit.
Ja. Trefft euch virtuell.
Super.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.